Leute, ich habe bei mir im Haus, das ist kein Witz, ich habe einen Geist. Ich habe einen fucking Geist.
Echt? Einen fucking Geist?
Ich habe, nee, also nicht einen fucking Geist, okay, gut. Aber also quasi als einen scheiß Geist. Ja. Auch kein Scheißgeist.
Nee. Scheißgeist wäre noch
angenehmer als ein fucking Geist. Und mir macht das richtig Sorgen, weil ich habe ja, wie ihr wisst, eine Casper-Matratze, ne?
Ja.
Und ich gehe halt stark davon aus, dass mein Geist halt auch Casper heißt. So.
Ja.
Ne? Also, ja, weil man das ja so kennt und weil die, glaube ich, nicht viele Namen, verschiedene Namen haben, die Geister.
Ja. Hast du nicht auch noch ein Tonstudio im Keller, wo so ein Rapper auch?
Ja, ja, genau, genau. Casper. Genau, deswegen habe ich jetzt richtig Probleme. Also ich habe unten halt Casper, ich habe jetzt meine Casper-Matratze, das war mir schon zu viel Casper und jetzt habe ich Casper den Geist höchstwahrscheinlich in meinem Haus. Habt ihr eine Idee, was ich da machen soll? Ich meine, ich schlafe gut, natürlich. Ja. Ich schlafe super.
Casper-Matratze. Also wenn ich dir was empfehlen darf, dann schmeiß den Rapper und den Geist raus. Das sind die Caspers, die du nicht brauchst.
Sicher?
Ja, also 100% sicher, das Casper, das du brauchst, ist die Matratze.
Ja, hast recht, der Rapper macht auch keine Hits mehr, ehrlich gesagt. Es ist immer noch geile Mucke, aber die Eins ist...
Man liegt auch wahnsinnig schlecht auf dem.
Ja,
also man schläft sehr, sehr schlecht.
Habe ich tatsächlich mal probiert, ja.
Naja.
Der hat keine verschiedenen Schaumzonen, so wie die Matratze.
Zum Beispiel. Und der ist auch nicht vom Time Magazine. Der ist hat zwar alle Jahrespoils gewonnen mit seinen diversen Superalben, aber der ist niemals zu einem der Produkte des Jahres vom Time Magazine gewählt worden, so wie die Casper Matratze 2015.
Okay, die Band ist raus. Und was noch? Also Geist ist gegen Selbstläufer. Man muss ja vertreiben jetzt irgendwie.
Es ist halt der freundliche Geist, aber man muss ihn schon loswerden. Also die Matratze, da bist du wirklich besser beraten.
Okay. Ne, mach ich.
Dann, du bestellst sie einfach, also du kannst sie auch 100 Tage behalten, dann hat der Geist wahrscheinlich keinen Bock mehr.
Ja, und aber ich hab die doch schon.
Ja, aber wenn du jetzt in den 100 Tagen, die du sie hast, keinen Bock mehr hast, kannst du auch wieder zurückschicken.
Ah ja, stimmt.
Das ist ganz easy. Hast du denn eigentlich gespart, als du sie dir bestellt hast?
Ja, sicher. Ich spare bei allem, was ich mache. Ich bin Schwabe.
Wie hast du denn, wie fährst du denn gespart?
Na, ich habe mir 50 Euro hab ich gespart, indem ich einfach gestern zur Geisterbahn Dings gemacht habe.
Hier. Ich glaube, du meinst den Coupon Geisterbahn.
Genau, genau.
Bestellung.
Ja, ja. Wie Casper geht denn der nochmal? Ich weiß ihn zwar, aber sag du doch nochmal.
Ich glaube, casper.com/Geisterbahn.
Ah. Da hat man
direkt 50 Euro Bad, zack, abgezogen.
Ja, ja, das habe ich gemacht.
Oder wenn man als Coupon Geisterbahn eingibt, dann geht's auch. Vielen Dank an Casper für die Unterstützung unseres Podcasts. Und jetzt geht's endlich los mit Casper-Liste Geistermann.
Und vielen Dank auch an die Matratze, Casper, für die Unterstützung.
Genau. Ich finde, es ist auch eine schöne Rede, wenn du den Geist und den Rapper aus dem Haus schmeißen.
Casper-Liste Geistermann. Der Podcast.
Ah. So. Ist es wieder soweit, oder was?
Es ist wieder soweit.
Wir machen eine fucking Folge Gästeliste Geisterbahn, oder was? Folge 1.000.002.
Ja, Folge 1.000.002.
Das ist auch so, das sagt nie jemand. Wenn man sofort so eine hohe Zahl irgendwie sich überlegen soll, dann sagt man doch meistens so 630.420. Aber niemand sagt sowas wie 7.000.001. Oder 7.000.017.
Das sind, weißt du, das sind Zahlen, ab da zählen die Leute nicht mehr weiter. 1 Million, dann zählt man erst ab der 2. Million weiter.
Ich kann gar nicht so weit zählen.
Wie lange dauert das, bis 1 Million zu zählen? Gibt es doch immer so, das sagt man immer, es dauert irgendwie so ein Jahr oder irgendwie.
Es gibt doch dieses YouTube-Video mit diesem Dude, kennst du das wirklich nicht?
Nee.
Oh, ich liebe dieses Gesicht gerade. Ich hoffe, wir haben einige Hörer, die genauso gucken wie du jetzt gerade. Aber du kennst es, Herm, ne? Es
10.
Es gibt sogar ein paar Leute, die es gemacht haben. Es war eine Zeit lang so ein Trend. Genauso wie halt eine Zeit lang auch Trend war, auf YouTube diese 10-Stunden-Videos zu machen von irgendwas. So, ne? 10 Stunden Gandalf, Headbanging-Dings. Und es gibt Videos mittlerweile, wo Leute wirklich bis zu 1 Million zählen und sich dabei aufnehmen. Und die Videos gehen dann halt irgendwie, müsste man jetzt mal nachschauen, aber auf jeden Fall mehr als 10 Stunden lang oder so. Ah,
krass.
Also komplett einfach, what the fuck.
So. Wenn wir uns da reinteilen vielleicht, immer so Schichten machen.
Naja, die haben das wirklich durchgezogen und das Geile ist halt, diese Videos klicken sich halt extrem viel, klar, also im Endeffekt hat sich die Arbeit für die gelohnt, weil die wahrscheinlich da auch Werbeeinnahmen haben, aber das Geile ist, jeder guckt das Video gleich, die ersten 20 Sekunden und dann so, okay, skippen bis zu, wie sieht der aus bei 1 Million, weißt du? So, ich glaube, jeder macht das halt so.
Wie bis zu welcher Zahl man wohl kommen würde, wenn man einfach sein ganzes Leben lang zählen würde?
Oder wenn man tagsüber, also wenn man morgens aufsteht, ne?
Ja.
Und so in den Tag rein startet und so in der Stadt unterwegs ist und so lang zählt, bis man unterbrochen wird. Wie lange man dann kommt.
Aber du weißt ja nicht, das ist ja immer unterschiedlich.
Ne, deswegen, das ist ja der, dann kann man sich abends anrufen und sagen, hey Nils, wie weit hast du es heute geschafft? So, und dann kann man sich so betteln.
Oh Gott, das ist ja ein mega scheiß Telefonat. Ey Nils, wie weit kamst du?
Und dann zählst du noch, währenddessen zählst du noch so, dann bist du richtig cool.
Also, Ich weiß nicht. Also ich würde wahrscheinlich müde werden, weil ich tue manchmal, wenn ich nicht einschlafen kann, zähle ich. Ja, also dann zähle ich halt. Ja, ja. Also rückwärts läuft sogar noch besser. Also rückwärts macht noch müder, weil ich habe das für mich selber entwickelt, weil ich die Logik hatte, ja, bei Anästhesie und sowas machen sie es doch auch rückwärts. Ja, rückwärts von 10. Ich glaube, das ist so ein psychologisches Ding, dass es einem noch langweiliger und mühseliger vorkommt, rückwärts zu zählen. Und deswegen mache ich manchmal, dann würde ich mir 200 auswählen, aber manchmal bin ich aber noch nicht eingeschlafen bei 200.
Ich wollte gerade sagen, das ist so doof, wenn du dann zu niedrige Zahlen
Minus 1.
Ja, genau, es wird in die negativen Zahlen gehen.
Nee, ich mache immer 500, weil das machst du nicht, fertig. Ja. Also selbst wenn du noch wach bist, du hast einfach auch keinen Bock mehr. Ab 399 oder so bist du so wirklich, Alter, echt jetzt.
Das Ding ist ja auch, wenn man immer weiter zählen würde, werden ja...
Housekeeping.
Herm, gehst du mal bitte kurz an die Tür und sagst,
ja, dass
Moment.
Ja,
Housekeeping war.
Nee, danke.
Weird, okay.
Sie hat Wasser gesagt.
Wir sind gerade im Hotel in Hannover, sollte man vielleicht dazu sagen, wenn die Leute sich wundern, warum hier das Housekeeping klopft.
Ja.
Das Ding ist ja, wenn du immer zählst, wenn du dein ganzes Leben lang zählst, dann werden ja auch die Zahlen irgendwann wahnsinnig lang.
Das wird dann immer länger, ne? Einfach vom
10.307, bis du die ganze Zahl dann schon vor dich hingemurmelt hast oder im Kopf gesagt, das ist ja schon irgendwie der halbe Tag rum.
Braucht man eigentlich jemand, der dann für dich immer zählt, wie lang du eigentlich zählst?
Ja,
also der quasi, wenn du 1.422.000 und der dann währenddessen 1, 2, 3 und dann immer noch so. Übrigens, ja, genau, ich fühle mich ein bisschen unwohl mit dem Housekeeping-Ding gerade. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde, wir können auch ehrlich sein. Wir müssen da jetzt keine
image-bildende
Maßnahmen betreiben wegen Hotel. Ja, wir sind gerade bei mir im Westflügel. Ich habe Housekeeping. Das ist halt so, hier im Westflügel, da wird es ein bisschen anders gehandhabt.
Voll,
so.
Also ich finde es eigentlich ganz cool, die Sache mit den Kickboards, dass man halt die Wege, weil es sind ja schon lange Wege hier, aber es ist auch so ein bisschen,
Das ist, wenn der Herm so eine Villa hätte, ne? Wenn
der Herm jetzt das wäre genau wie bei Richie Rich, 100 pro McDonald's.
Wenn der Herm vielleicht so viele Millionen hätte, wie er zählen kann, dann hätte der wirklich so, wenn da wirklich alle auf Kickboards rumfahren und so.
Aber wieso denn alle? Ich will doch meine Ruhe haben, ich will alleine auf Kickboard rumfahren.
Ja, aber in dem Flügel für Gäste.
Ach so, ja,
gut.
Ja,
und dann da so eine, keine Treppe, sondern nur so rutschen.
Herm hätte auf jeden Fall, also ich stelle mir das in meinem Kopf so vor. Natürlich, ich meine, das Naheliegendste, so stellen wir es uns alle vor, wenn wir ehrlich sind, natürlich Richie Rich House, aber halt mit ein paar kleinen Unterschieden. Du hättest halt anstatt den McDonald's drin, sehe ich da einen Bubble Tea Laden. So, und der einzige, den es auch auf der Welt gibt. Du hast wirklich den einzigen letzten Bubble Tea Laden und du lässt auch niemand anderes außer Bibi und dich Bubble Tea trinken. Das ist einfach so dein Ding so. Du lädst immer Leute ein, zeigst es denen immer so und sagst, ja, aber sorry, ist nur für mich. Und du hast anstatt einer Achterbahn im Garten, hast du so...
Eine Neunerbahn.
Oh Gott. Nee, da hast du so... Was hat der Herm da so? Eine Hüpfburg?
Nee, eine Hüpfburg ist...
Ist gar nicht so einfach. Ich dachte, es wäre einfach. Ich dachte, ich komme sofort auf was. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, irgendwas passt denn da eigentlich
zu dir? Ich glaube, der hätte so... Also auf jeden Fall so eine Cross-Strecke. Aber nur für so fernbedienbare Autos.
Ja. Das ist die richtige Richtung, genau. Oder so ein Meerschweinchen-Dompteur... Parcours oder sowas, wo du immer so Tiere so irgendwie...
Ferngesteuerte Autos, also entweder ein See oder ferngesteuerte Autos Parcours, fände ich gut.
Oder um den ferngesteuerten Autos Parcours um den See und die haben nicht so eine große Reichweite. Ich meine, du hättest natürlich die mit der besten Reichweite, aber selbst wie lange...
Ach, Benzinbetrieben, die richtigen, die auch dir die Beine weghauen, wenn sie dir entgegenfahren.
Wie betrieben?
So, es gibt ja auch ferngesteuerte Autos, die mit Benzin fahren.
Wirklich?
Die haben richtig Boah. Energie. Da gab es bei uns früher im Dorf immer so ein, zwei Leute, da hieß es mal, ey, wenn die dir gegens Bein fahren, ne, dann musst du ins Krankenhaus. Weil die können wirklich so 50 Sachen fahren.
Das waren immer die Leute, die quasi, die Kids haben das, aber eigentlich weiß man, der Vater hat das.
Ja, natürlich.
Sozusagen.
Das ist ja, bei ferngesteuerten Autos ist das ja schon schlimm. Aber die wirklich schlimmen Leute waren die so ferngesteuerte Boote hatten.
Warte mal, findest du ferngesteuerte Autos schlimm?
Ja, aber ist geil.
Ja. Auch die quasi beidseitig fahren können, die umkippen und dann können sie
weiter. Also Amphibienfahrzeuge oder was?
Nee, also
die so
flippen können.
Die so und dann so drehen können.
Oh geil, ey.
Mega geil. Ich bin geil, nämlich so. Wirklich kurz davor, mir eins zu kaufen, weil ich einfach Lust habe, das wieder zu machen.
Dass die immer cool aussehen.
Genau, richtig.
Ja. Also, aber ich muss mit den Booten mal ganz ehrlich sagen, hast du schon mal so ein Boot gesteuert? Das macht Turbo Bock.
Ja, aber es ist so.
Ja, also es ist komisch, aber es macht mega Bock.
In Wesseling waren die Leute immer am Entenfangen, die ferngesteuerten Boote hatten.
Oh.
Und zwar nicht am großen Entenfangen, sondern hinten zum Schloss.
Ja, klar, am
kleinen Teich. Und wenn du dann, das ist einfach so, der ist halt, der hat einen Durchmesser von 2 Metern oder so. Und dann fahren die da mit so einem ferngesteuerten U-Boot.
Da gibt's ja in,
So ein ferngesteuertes U-Boot, ne, mit Kamera unterm Wasser, finde ich schon auch geil. So ein bisschen Eigenchecken.
Ja, Kamera fand ich damals noch nicht, als ich noch im Wesseling am Schloss abhing.
In New York, im Central Park, wo ich ja oft beruflich bin, Da gibt es das ja auch mit so ferngesteuerten Segelbooten. Die kann man auch auf so einem Teich da rum. Gibt es auch irgendwie in diversen Filmszenen. Das ist immer so als romantisch verkauft.
So wie diese am Bahnhof immer diese Bahnstrecken, wo man auch so einen Euro reinwerfen kann.
Oh, die finde ich immer schön. Aber ich finde es immer schade, dass sie nicht der Stadt entsprechen, wo sie stehen. Das finde ich nicht schön. Zum Beispiel in Köln hat das gar nichts mit Köln zu tun.
Das ist wahnsinnig schade.
Das könnte man das auch so sammeln für sich, dass man die schon bedient hat.
Da habe ich mir schon oft Gedanken drüber gemacht.
Miniatur Wunderland.
Da war ich noch nie.
Nee, ich auch nicht, aber es gab mal in Berlin eins, da war ich mal. Oben im Alexa.
Ist das, ist das nicht mehr?
Ich weiß ich gar nicht, ob es
das gibt. Ja, dieses Alexa, ey, ist auch so schlimm. Mir fällt gerade auf, so wegen Sehen und ferngesteuerten Autos, kam ich gerade noch so schnell auf das Thema, will ich noch kurz mit euch abklappern, und zwar das Thema Tretbootfahren. Ist mir nämlich aufgefallen, dass wenn man Tretbootfahren geht, ich war schon ewig nicht mehr, aber immer wenn man das macht, sind so die ersten 2 Minuten hammergeil. Und dann hat man keinen Bock mehr.
Dann wird's anstrengend.
Das ist so, dann bist du auf dem See und dann ist auch so die ganze, okay, am Anfang so, wir sind auf dem Wasser, das wackelt. Und dann so, oh, komm mal damit, ich mach mal rückwärts, um den anderen zu ärgern. So dieses ganze Scheiß. Okay, ich bin auf jeden Fall sehr anstrengend. In den ersten 2 Minuten mal dreht von. Aber dann ist halt, dann ist man so, man hat aber dann für eine Stunde bezahlt, ne? Und dann macht man da so eine, dreht man so auf dem Neckar in Tübingen auf jeden Fall so eine Alibi-Runde um die Neckarinsel, aber ist eigentlich so, oh, jetzt kann man irgendwie Bier trinken gehen.
Man kommt doch nicht so schnell voran. Also am Anfang fühlt sich's an, aber irgendwann ist man dann doch gerade gegen so Wellengang und so, hat keine gute Übersetzung.
Ja. Oh, dass ich das wusste, ich bin richtig stolz, dass ich das wusste. Das ist ein richtiger Heimwerker-Männer-Ding.
Ist nicht Traktion, dass der...
Oh, nee, das ist wieder was anderes.
Besser mich ist activated.
Aber ich finde Tretbootfahren, empfinde ich auch immer ähnlich, aber man hat dann so alle 10 Jahre aus Übermut, denkt man so... Tretboot, ach komm, das lassen wir links liegen, das machen die Tools so lächerlich. Komm, wir leihen uns ein Ruderboot. Und das macht so hart gar keinen Spaß.
Ja, ja.
Aber auch nach einer Sekunde schon.
Ja. Das haben wir auch neulich gemacht mit Rocket Beans letztes Jahr zum Sommerfest so. Und da sind wir auch Kanu fahren gegangen halt sozusagen so. Und das war so eine Art dieses Teambuilding-Maßnahmen und so. Wir haben alles schon so ein bisschen gelacht, weil wenn es eine Firma gibt, wo du das gar nicht brauchst, ist es Rocket Beans, weil jeder mag eigentlich jeden, also jeder kennt auch jeden und so. Ja. Deswegen war das für uns von vornherein schon so ein bisschen so, okay, warum sind wir jetzt eigentlich hier? Und dann hat es natürlich doch Bock gemacht und so, aber dieses Rudern, da ist mir auch wieder aufgefallen, also dieses die Kanu fahren und dann irgendwann, ich weiß nicht, das ist irgendwann langweilig einfach irgendwann, ne? Ja. Also ich kann mich da auch gar nicht entspannen und dann einfach so das Wasser genießen und so, sondern bin dann eher so, okay.
Kommt darauf an, wo man langfährt, finde ich immer. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob Kanu oder Kajak, ist natürlich ein wichtiger Unterschied.
Kajak ist auch geil.
Ja, weil dann hast du, Kanu ist halt so mit dem einen Ding, ein bisschen doof, ne?
Der Kajak ist richtig geil.
Kajak macht Spaß und dann vor allem, wenn du dann so, ich finde es gut, wenn man so kleine Wasserstraßen hat, wo man die ganze Zeit sowas sieht und so für sich ist, das ist immer schön. Das wird auch nicht langweilig.
Ich bin ja in Monterey, als ich letztes Jahr da war oder vorletztes Jahr, keine Ahnung, da in... Also wunderschöne Gegend da nördlich von L.A., so zwischen L.A. und San Francisco. Kann ich übrigens sehr empfehlen, da Urlaub zu machen. Ist wirklich schön da.
Bin ich viel beruflich auch.
Ja, genau. Ich war ja sogar auch beruflich da, deswegen
kann ich das tatsächlich sogar sagen.
Ja, für Big Little Lies, auch eine sehr gute Serie mit Nicole Kidman und sowas. Kann ich auch empfehlen. Auf jeden Fall, und da sind wir auch am ersten Tag Kajak fahren gegangen, aber auf dem Meer, also so an der Küste entlang. Und ich hatte da den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens, weil ich einfach überhaupt nicht eingecremt habe und einfach völlig verrafft habe, dass das Wasser ja krass reflektiert. Ja. Ich bin wirklich komplett rot da wiedergekommen. Und dann halt genau bei diesen Löchern, wo beim Kajak man so drin ist, hatte ich halt weiße Stellen und sonst überall knallrot, übelst schlimm. Roten Bein und vor allem Arme und war ja 2 Wochen danach noch Urlaub machen. Erst am letzten Tag in Las Vegas hat sich das aufgehört, meine Haut zu schälen. Es war wirklich diese Sonnenbrand, wo sich die Haut schält und mich alle die ganze Zeit angeguckt haben, wie so ein Leprakranker.
Ganz gesunde.
Ja, so richtig so Leprakranker. Helfen Sie mir. So richtig schlimm aus. Und das Geile ist, und wir sind da alle, das war so eine Pressereise und dann werden natürlich die ganzen Pressevertreter da wirklich als Teambuilding-Maßnahme, wenn man wirklich da irgendwo ankommt und keinen kennt und dann ist tatsächlich so, dann macht man halt sowas zusammen und dann hat man abends was zum drüber reden bei einem Glas Wein und irgendwie freundet man sich dann an und sowas.
Krass, wie rot er ist.
Wir
haben halt dann geredet.
Und dann haben wir aber im Nachhinein auch erst erfahren, dass nicht nur, wir hatten alle einen Sonnenbrand, also ich hatte den schlimmsten natürlich, jetzt ihre so, und einer Engländer war auch dabei, der hatte auch so, und mit dem war ich am besten befreundet. Chris hieß der, und der hatte auch so einen, das war so geil, der einzige Engländer und ihre haben den schlimmsten Sonnenbrand. Und dann haben wir aber nachher erfahren, dass da 2 Wochen vor uns so eine Kajaktruppe von einem fucking Hai angegriffen worden sind. Ein fucking weißer Hai. Und wir nur so, what the fuck, ihr Schweine, ey, hätte ich das gewusst, wäre ich niemals da hingegangen. Es war überall in, habt ihr es nicht gehört? It was on the news everywhere. Nobody does that anymore. Wir so, was?
Das ist wahrscheinlich so der alte Touristentrick, ne? Dass sie das den, den Leuten sagen.
Ja, aber wieso, das verlockt der, dass du der die Touristen...
Nee, wenn man das gemacht hat, dann sagt man, ey, wusstet ihr nicht, dass da die ganzen weißen Haie sind?
Ah, okay. Ah, könnte auch sein. Dass sie es nie wieder machen und nie wieder Geld ausgeben da, meinst du?
Ja.
Der alte Touristentrick.
Und dann wurdet ihr beide auf der Pressereise nur noch The Lobster Boys genannt.
Ja, The Lobster Boys. Und dann haben uns immer so mit flacher Hand auf dem Rücken so, hey, was geht ab?
Ich erinnere mich sofort an The Circle, wo die am Anfang, wo diese Frau, die Hauptfigur, immer Kajak fahren geht, um den Kopf freizukriegen. Geht dann auch immer in Amerika, da in Kalifornien, am Ufer des Meeres Kajak fahren.
Mhm. Ist auch schön da. Ja. Kann man machen.
Ich habe ein Rudergerät im Keller stehen neuerdings. Das ist nicht ganz so interessant, aber.
Hast du wirklich?
Mhm. Weil du jetzt so einen auf House of Cards machen willst.
Oder? Ja, genau. Ich will jetzt in die Politik gehen.
Herm Underwood.
Du hast echt so eine Rudermaschine mit Wasser da drin, oder was?
Nee, die kosten ja 1.000 Euro. Die mit Wasser sind die guten.
Nein, jetzt lacht er. Und jetzt einer dieser Momente, wo ich weiß, du denkst, ich verpeil was, in den Dingern ist Wasser.
Ja, nicht in allen, aber es gibt
welche. Nee, in den super teuren, die kosten 1.000 Euro, das sind die guten, die haben so einen Wasserwiderstand.
Ja, genau.
Das
sind die neuen, die mit dem Wasser.
Die neuen, ja, die neuen.
Ich dachte, da ist so ein Wasserbecken.
Kellergeflut.
Ja. Ich habe mal auf dem Sperrmüll eine Rudermaschine in Köln vor Jahren.
Bist du nach Hause gefahren damit?
40er Jahre Rudermaschine. Ich habe ins Zimmer gestellt, habe das dann anderthalb Tage benutzt und dann.
Wie hast du die denn getragen?
Und dann bin ich sehr lange drüber gestolpert.
Wie hast du die denn getragen?
Ja, kannst du ja tragen. Die sind natürlich schwer, aber ich habe die dann irgendwie nach Hause geschleppt. Ja,
guck dir mal Nils
an. Ich stelle mir mal den Nils da in Köln vor, wie er. Ach, hey Nils, was ist denn das? Das ist eine Rudermaschine. Ich muss doch rudern.
Wie die Merkel mit einer drinnen Folge.
Das war eine der schlimmsten Wohnungen, die ich da hatte. Das war meine erste Wohnung in Köln. Und ich habe mit meinem Bruder gewohnt und wir hatten noch einen Mitwohner aus Stuttgart. Und
Woher?
Aus Stuttgart.
Okay, kannst du nochmal sagen, wie das gerade
Stuttgart
gesagt
wird?
Oh nee, bitte nicht. Stuttgart.
Das war ein absolutes Chaos. Die haben wir von Leuten übernommen. Ich hatte bei mir im Zimmer einen Flipper stehen, der aber nicht mehr funktioniert hat. Dann habe ich mir irgendwann noch eine Musikbox gekauft. Die hat dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Hatte ich so ein Schlafbett und dann hat sich alles getürmt. Videokassetten ohne Ende und dann in der Ecke stand eine Anlage. Dann habe ich auf der Filmpremiere des ersten Toy Story, waren wir mit ganz vielen zusammen und waren so die letzten, die noch da waren. So, das war im Cinedom in Köln. Und dann haben wir die riesen Aufstellerfiguren alle geklaut. Und deswegen hatte ich dann ewig diesen riesen Buzz Light hier bei mir mitten im Zimmer auf dem Flipper stehen, der so Übergröße war. Und es war echt eine Hammer-Chaos-Wohnung. Hm. War natürlich auch sehr, sehr lustig damals. Aber wenn ich jetzt heute daran denke, würde ich es irgendwie keine 5 Minuten mehr drin aushalten.
Hast du noch andere Sachen in Übergröße?
Na klar.
Hast du gerade gesehen, wie ich lachen musste bei der Frage schon? War die so witzig?
Ich bin ja oftmals sehr einfach zum Lachen zu bringen und vorhin war das, weil in meinem Shirt, da sind ja immer die verschiedenen Größen für verschiedene Regionen und da habe ich das zum ersten Mal für Mexiko gesehen und ich habe XXL, aber Mexiko war EEG für extra, extra grande. Das fand ich irgendwie lustig.
Scheiße, ich dachte, das ist jetzt was anderes, dass es irgendwie da bei denen, weil die kleiner sind.
Kann natürlich auch sein.
Das ist halt viel größer.
Also extra grande.
Die Wohnung.
Ist EEG, ist das nicht irgendwie Energieerneuerungsgesetz?
Naja, richtig.
Ja, das war's.
Ja. Das war's.
Ich wusste, dass ich die Abkürzung immer kenne.
Aber wegen, apropos chaotische Wohnungen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte ja auch diese Wohnung in der Bornholmer Straße, wo lange WG war in Berlin. Wo ich lange in der WG gewohnt habe, wo auch mit Daniel Boschmann habe ich da auch zusammen gewohnt und sowas. Ne? Ja. Und auch mit Andi, dem habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Der hört das auch, glaube ich, immer noch. Hoffe ich auf jeden Fall. Wenn ja, liebe Grüße Andi jetzt nach Kalifornien. Der ist jetzt schon ausgewandert und ist im Silicon Valley. Und
Kajak
ist da,
fahren.
Genau, ist da in Palo Alto und macht Tesla geile Tech-Sachen. Ja, jedenfalls, wir hatten in der Wohnung mal so einen Fund. Wir haben irgendwie super spät, ich war in der Wohnung bis dato 6 Jahre und wir haben so eine abgehangene Decke im Flur, das 4. Stock in so einem Altbau. Und ich habe erst Jahre später erfahren, dass es so ein Ding ist in Berlin oft, dass gerade in den höheren Stockwerken die Decke abgehangen ist, dass man das als Stauraum benutzt. Ja. Wusste ich aber nicht. Ich habe da immer nur diese Öffnung gesehen, aber wir haben es halt nie aufgemacht. Weil wir mal, was soll das? So, und dann irgendwann haben wir es mal aufgemacht, weil wir wirklich so viel Müll und Scheiß hatten, den wir einfach nicht weil wir zu faul waren, das runterzutragen, dass wir das da hoch tun. Ja. Bin ich da reingegangen, habe ich lauter Sachen gefunden, die irgendwie interessant waren. Und da war unter anderem ein Stepper. Ja. Und das war so witzig für, also Andi und ich fanden das, ich weiß nicht, ob sich das überträgt, aber wir fanden das so witzig, diesen Stepper. Er ist wirklich so ein super altmodischer, einfach, also nicht mit den Hanteln oder so, wirklich nur die Füße. Ja. Dass du einfach nur so ein Ding hast, wo du halt mit den Füßen so hoch und runter so genau. Und du machst auch den Arsch immer so gleich, automatisch so leicht gay, wenn du das so machst. Ne? Also du hast automatisch so eine leichte, guck mal, ich habe einen schönen Hintern-Bewegung. Da haben wir immer wieder uns versucht, so gegenseitig so Pranks oder halt so ein bisschen witzig damit zu sein. Und den witzigsten hat mal Andi gemacht. Der hat dann, der wusste, ich war irgendwie unterwegs und er hat irgendwie gecheckt, dass ich vielleicht jetzt so bald zur Tür reinkomme. So. Und wir reden hier von so 3 Uhr morgens oder so halt, ne? Ja. Das war halt so eine WG, da haben wir halt viel Party gemacht und waren immer so, da war noch immer überall Bier in der Wohnung und so. Das war halt so eine typische Junggesellenbude. Und ich hätte es nie vergessen, wie viel Aufwand er sich für diesen Gag gemacht hat. Ich kam dann zur Tür rein, dunkel, und es war dunkel in der Küche. Ja. Ich mach das Licht an und er steht im Dunkeln da, oben ohne und nur mit Boxershorts und ist auf diesem Stepper. Und spült ab. Und macht dann, und dann dieses so, oh Donny, du bist schon zu Hause. Das fand ich so gut, einfach wie viel Mühe er sich gemacht hat, nur für diesen kleinen Moment. Das war mit Boschi auch früher immer so in dieser WG. Wir haben immer so dumme Witze gemacht, wo wir eigentlich nur uns beide gegenseitig zum Lachen bringen, aber uns das wahnsinnig witzig, wichtig war, da möglichst viel Energie und Kreativität reinzustecken. Ja. Das war eine gute Zeit.
Ich weiß noch, wir haben damals in dieser ersten WG, da war ich ja 17, als wir da zusammengezogen sind, da haben wir mal einen Abend, wir hatten durch irgendeinen komischen Zufall eine Rigipsplatte übrig. Ich
weiß auch nicht, was ist das nochmal?
So eine Bauplatte, die man normalerweise mal um Wände zu verkleiden. So. Ja. Und dann haben wir die im Flur, dann haben wir sie so zurechtgesägt und haben die im Flur an der Wand festgemacht. So dass man, wenn man die Haustür aufgemacht hat, stand man einfach vor der Wand. Und unten haben wir so eine Hundeklappe drin gelassen. Da musste man dann mal so durchhalten. Wir fanden das mega witzig. Und gedacht, wie cool, dass man durch so eine Klappe muss, wenn man nach Hause kommt. Und so. Ich fand das total geil. Und dann an dem gleichen Abend sind wir alle ausgegangen. Und irgendwann kam mein Bruder nachts mega besoffen nach Hause, hat es voll vergessen, steht vor der Wand. So, was ist das für eine Scheiße? Und tritt die einfach so ein, so nachts um 4 und geht ins Bett. Das hat so 2 Stunden gehalten, bevor sie einfach kaputt getreten hat.
Hatten wir nicht auch letztes Mal die Idee, dass wir bei unserer künftigen Tour immer durch so Pappwände durchkommen wollen?
Ja, unbedingt.
Ja.
Mega gut.
Ich hatte auch damals, wir hatten 3 Zimmer, also 3 Mitbewohner sozusagen in der Wohnung, eine große Wohnküche. Und ich war Wand an Wand mit Andi. Und das Ding war halt, das war früher halt ein Durchgangszimmer, sein Zimmer. Und deswegen war quasi bei uns, die Trennwand war auch eine Tür, aber die war halt so abgeschlossen und die war einfach nicht nutzbar. Also ja. Da stand auch bei ihm ein Bett vor, bei mir ein Schrank und so. Es war einfach so eine nicht genutzte Tür. Aber der Schall ist natürlich sehr schlecht zu isolieren durch die Tür. Ja. Und es war halt so, ich weiß nicht, wie er mir seine Sicht der Dinge erzählt hat, als ich mal Damenbesuch hatte. Und wir da irgendwie halt gebumst haben, dass er irgendwie meinte, er hat das überhaupt nicht mehr ausgehalten. Das war so unangenehm für ihn, dass er sich so mit Kopfhörern aufs Bett gelegt hat, so volle Lautstärke gemacht hat und sich so in Embryostellung einfach auf dem Bett hingelegt hat. Und einfach, er hat es nicht ausgehalten, hat diese Geräusche, die da kamen. Oh, das fand ich so witzig. Also die 2 Minuten halt.
Ja. Die Gespräche vorher auch noch.
Wir haben auch meinen Bruder noch mega oft seinen Schlüssel verloren und dann ist er im ersten Stock in Köln gewohnt, in so einem Altbau. Und dann ist der immer, wenn er den Schlüssel verloren hat, besoffen die Fassade hochgeklettert. Und dann oben an der Fassade entlang,
besoffen die Fassade
über den Balkon ins Zimmer, meistens um ein Fenster offen. Und meistens war im Nachbarzimmer bei meinem Mitbewohner, der war nicht immer da, das Fenster offen. Und an dem Abend war der auch nicht da und dann hat mein bester Freund Waldi da mit seiner Freundin gepennt und lagen so im Bett und haben so rumgemacht. Und plötzlich geht über dem das Fenster auf. Bah, was habt ihr da? Und er ist so in Kampfposition gesprungen und ist mega erschrocken.
Oh Gott.
Das war echt krass. Der ist da immer hochgeklettert. Das war echt so super gefährlich.
Ich habe mal früher bei meinem beim Kumpel Nadim heißt der, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, warum ich gerade drauf komme, dieses Kehrwochenschild immer umgedings, habe ich schon mal erzählt, ne? Mhm. Das ist auch so ein Ding, das war so mein Lieblingsprank, den hat er so gehasst, das hat er überhaupt nicht witzig gefunden, also nicht mal ansatzweise, er hat nicht mal so dieses Augenrollen, Grinsen, nein, es war wirklich, das war immer schlimm für ihn, weil alle, seine Eltern, die ganze Haushalt immer geschimpft und so und ich habe es immer gemacht, jedes Mal Kehrwochenschild einfach random woanders hin, die Schwaben, die flippen komplett aus, mir in keine Ordnung mehr, ich weiß jetzt nicht, wer Kehrwoche hat, ich war letzte Woche, jetzt muss ich wieder machen und so, weil das ist bei denen so das Gesetz einfach, Kehrwoche ist, don't fuck with the Kehrwoche.
Ja, bei uns war auch immer, da wurde dann immer so eine Tabelle ausgedruckt, wo das so fürs ganze Jahr drin stand, wer wann dran ist und so. Und
ich liebe ja sowieso so ausgedruckte, das ist auch so ein deutsches Ding, was ich liebe, so ausgedruckte Zettel mit so Hinweisen im Büro oder sowas, immer dann noch so ein Smiley unten drin oder so, ne? Ist kein Selbstbedienungsladen, Smiley-Face, noch so passiv-aggressiv, so, wäre nett, wenn der Joghurt mein Joghurt bei mir im Fach bleiben würde, Smiley-Face. Ich denke mir so, nein, du hast null dabei gegrinst, das ist eine absolute Lüge, jeder weiß, du heißt Brigitte und bist einfach passiv-aggressiv und sexuell frustriert.
Das finde ich auch mal schlimm, ey, diese Smileys, ja, wenn die so doof eingesetzt werden.
Ein geiles Schild habe ich neulich gesehen in Hamburg. Ich wollte ein Foto machen, aber mein Handy war da irgendwie kaputt. Und zwar beim Planetarium in Hamburg gibt es so ein kleines Stück Wasser. So ein kleiner, weiß ich nicht, es ist jetzt nicht ein Pool, es ist nur ein Meter tief, aber es ist halt so ein Bassin.
Becken.
Und da steht anstatt einfach nur wirklich so ein Verbotenschild, aber es ist ein offizielles Verbotenschild, es ist wirklich von der Stadt Hamburg, so mit diesem auch offiziellen, also ich glaube schwarz auf gelb sozusagen oder auf weiß. Steht da halt nicht irgendwie Hunde, verboten, sondern ich weiß nicht mehr genau, was die Formulierung ist, aber so, kein normaler Mensch würde sein Hund, sein Kind, da jetzt reinlassen. Also ich komme es gerade nicht richtig hin. Ja. Jetzt klingt es ein bisschen unsympathischer, wie ich es gerade formuliert habe. Aber es ist wirklich total sympathisch, so richtig so Common Sense steht da einfach drauf. Ja. So, mach's halt nicht.
Ja.
Weißt du, so im Sinne von, das finde ich mir ganz gut.
Bei mir in der Nachbarschaft ist an so einem Garagentor ein Schild, da steht drauf: Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten, das hier ist eine Garage. Hier kommen Autos raus.
Boah, das ist ja voll ätzend.
Ja.
Ich habe, als ich wandern war, habe ich im Ruhrpott an der Emscher, habe ich so ein Schild gesehen. Das stand immer überall, wo die war. Das Betreten des Gebiets ist lebensgefährlich oder ist sehr gefährlich und deshalb verboten. Aber so das offizielle Schild, da habe ich gedacht, wie wahnsinnig höflich, dass so ein Schild dir das dann auch mal erklärt, warum was verboten ist. Eigentlich können die einfach schreiben, hier lang gehen verboten, als wäre normal.
Ja.
Aber da steht drauf, aber das Betreten des Geländes ist sehr gefährlich und deshalb verboten.
Ja. Müssen wir bevor wir zu deiner Tätigkeit als royaler Nils kommen, müssen wir jetzt zu deiner Tätigkeit als Wandernil jetzt erstmal kommen.
Der Wanderbure.
Weil ursprünglich, ich glaube, der Anfang war, wir waren in Krefeld live.
Also die Folge war schon draußen, ne? Also die Herleitung
genau,
kennt man.
Ja, und dann hast du ja auf Facebook so ein bisschen geschrieben, wie das irgendwie einem leid tut, dass das alles so runtergekommen ist im Ruhrgebiet, dass es so ein bisschen vergessen ist.
Ganz vereinfacht gesagt. Ich war ja nach Krefeld, das haben wir, glaube ich, die einen oder anderen auch mitbekommen, etwas verkatert. Mir ging's da
bisschen Restalk twittern.
Etwas Restalk noch im Blut gehabt. Und dann saß ich so im Zug, so von Krefeld Richtung Berlin, und dann fährt man so quer durchs Ruhrgebiet, durch alle möglichen Städte, und dann sieht man da irgendwie so alte, verlassene Fabriken und so überwachsene Gleise und irgendwie hässliche Häuser und hässliche Menschen und so. Und dann so in meinem Katerkopf hat man ja manchmal auch so diesen pathetischen Anfall. Dann habe ich so einen längeren Facebook-Post geschrieben, dass das Ruhrgebiet, dass mir das so leid tut, dass das so im Arsch ist, weil da so tolle Leute leben und das einfach nur, weil eine Industrie weggebrochen ist, in dem Fall natürlich vor allem die Kohleindustrie, dass deswegen eine ganze Region vor die Hunde geht und wie schlimm das sei und so bla bla. Und da habe ich das so sehr blumig formuliert. Und da kam direkt vehementer Widerspruch auf Facebook von ungefähr jedem meiner Follower, der im Ruhrgebiet lebt. Und die gesagt, du kennst es gar nicht. Ja klar, wenn man das nur vom Zug aus kommentiert. Du weißt ja gar nicht, wie es im Ruhrgebiet aussieht. Das ist eine der besten Gegenden der Welt. Du müsstest das halt mal sehen. Ich lade dich ein. Bla 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 und so. Und dann habe ich da so zwei, drei Tage drüber nachgedacht und habe dann irgendwie gedacht, so, warum nicht einfach mal so ein Facebook-Thread als Anlass nehmen, etwas wirklich zu tun, anstatt sich immer nur auf Facebook zu überlegen, was man alles tun könnte, sondern das einfach mal als Anlass nehmen, das wirklich zu machen. Da habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, wenn ihr behauptet, dass das Ruhrgebiet ja so geil ist, dann laufe ich da jetzt einfach mal durch.
Ja.
Und dann habe ich mir so eine Wanderroute ausgedacht und habe das dann so auf Facebook immer gepostet, damit diese ganzen Hayopais das dann auch die ganze Zeit mitbekommen und dann bin ich irgendwann losgegangen und bin so, ich glaube, sieben
Tage. Eine ganze Woche, ne? Ja.
Einer von.
Was ist ein Hayopai?
Naja, so.
Sowas wie Moritz. Ist
das was Abfälliges?
Ja, aber so liebevoll abfällig.
Liebevoll, okay. Ja. Ich habe schon gedacht, deine Follower, ne? Die müssen mal schön.
Na, das ist schon okay, die Hayopais zu nennen.
Okay.
Und dann bin ich einmal von quasi ganz links, also ich habe sogar am Niederrhein angefangen, nämlich in Moers, also an der Grenze zum Ruhrgebiet. bin in Moers Duisburg und dann einmal ganz durchs Ruhrgebiet, also quasi von links nach rechts rüber bis, beziehungsweise von Westen nach Osten bis Dortmund gelaufen. Und in so mehreren Etappen. Und da muss man halt sagen, und das ist ja etwas, was mich auszeichnet, was wirklich eine meiner Kernkompetenzen ist. Das war auch mal wieder eine der bestgeplantesten Aktionen der Menschheitsgeschichte. Das war eine Aktion, die war in so vielen
Punkten. Hast du überhaupt Wanderschuhe?
Ja, Wanderschuhe habe ich. Aber es war eine Aktion, die war in so vielen Punkten einfach so wahnsinnig stimmig, dass man sagen muss, wow, warum ist da noch keiner vor mir drauf gekommen? Also es fing damit an, dass ich zwar Wanderschuhe habe, die sind aber auch schon ein bisschen älter und ausgelatscht, da hätte man vielleicht auch mal in neu investieren können. Dann habe ich einen Wanderrucksack mir noch extra geholt, den ich aber viel zu schwer beladen habe. Dann kommt dazu, ich habe als Erinnerung, ich denke super oft darüber, mal wieder wandern zu gehen, so, weil ich immer denke, so, oh, geil, wandern. Das alles,
immer, wenn ich auf Herms Instagram schaue, denke ich das.
Genau, und das alles basiert bei mir aber auf einer Wandererfahrung, die ich gemacht habe, als ich Ende 20, Anfang 30 war. Ich habe damals in München an der Filmschule studiert und wir hatten dann so ein Seminar mit Doris Dörrie und sind mit der, mit einer Gruppe von 10, 15, 20 Personen zum Jakobsweg geflogen und haben die letzte Etappe Jakobsweg gemacht. Das war noch vor dem H.P. Kerkeling-Buch und so, also als er noch nicht so überlaufen war und ich auch davon noch nie in meinem Leben gehört hatte. Und dann sind wir dahin geflogen, sind dann eben so gelaufen, dass wir so 7 Tage lang gelaufen sind und jeden Tag so 30 Kilometer ungefähr. Und waren dann am Schluss in Santiago de Compostela, das große Ziel des Jakobswegs. Jetzt war es aber so, dass also ich erstmal mindestens 12 Jahre jünger war als jetzt, etwas fitter vielleicht. Ja. Und was aber auch noch dazu kam, was mein Unterbewusstsein immer wieder gerne vergisst oder verschweigt von mir, wir hatten da, weil das so halb organisiert war, sowas, dass wir morgens unser Gepäck vors Hotel gestellt haben und bei dem Hotel, bei dem wir abends ankamen, stand das dann vor der Tür. Das ist
ja praktisch.
Und wir hatten halt einfach einen Rucksack mit einer Kamera drin oder so oder mit einem Notizbuch drin oder so. Also einen leichten Rucksack.
Die und haben dann, das einem gebracht
quasi? Die haben das quasi dahin gefahren.
Genau. Der Heilige Geist.
Das gibt so, auf dem Jakobsweg, kann man das so buchen sozusagen. Vor allem für so Gruppen. Und das verschweigt mir mein Hirn gar nicht oft, dass das so war. Also ich quasi gar kein Gepäck hatte. Ohne Gepäck kann ich natürlich easy 30 Kilometer am Tag irgendwie runterreißen. Selbst da war ich dann irgendwann kaputt und konnte nur noch langsam gehen und so. Aber jetzt quasi mit Gepäck jeden Tag so, weiß nicht, 20 Kilometer laufen oder so, habe ich etwas unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Und hatte dann natürlich wirklich nach Tag 1 durchs Ruhrgebiet, was eine schöne Strecke war. Ich bin am ersten Tag von Moers nach Mülheim gelaufen.
Wo durchläuft man? Man läuft dann dadurch einfach durch Stadt die ganze Zeit, oder nicht?
Naja, also
das ist ja nicht eher so, dass es nicht sich wie Wandern gar nicht, das fühlt sich ja dann gar nicht wie Wandern an, oder?
Es gibt ja auch, also es fühlt sich nicht an wie so ein Naturwandern, das auf jeden Fall nicht. Ich wollte ja auch so ein bisschen Stadt sehen, ich wollte auch so ein bisschen Industrie und sowas sehen. Also es war auch einfach, der erste Tag war echt schön, also Duisburg und so hat echt super schöne Ecken, Ruhrort und so, das ist alles das, dann so am Rhein entlang und dann sieht man irgendwie auch noch die Ruhr und so, das ist irgendwie alles ganz schön, aber Rhein und Ruhr sind auch dann in schnell passé im Ruhrgebiet, wenn man so Richtung Dortmund läuft, also da kommt man nicht mehr so oft dran vorbei, meistens noch die Emscher, die echt so ein kleiner Rinnsal ist, irgendwie so ein Bach, der angeblich lebensgefährlich ist und das Ding ist vor allem, dass im Ruhrgebiet gibt es zwar Städte, also es gibt so Stadtkerne, immer so Fußgängerzonen, aber alles außerhalb dieser Stadtkerne ist im Grunde genommen Vorstadt. Ist im Grunde genommen so Suburb-mäßig.
Ja.
Und im Ruhrgebiet gehen die ja alle ineinander über. Da trennen die Städte ja nur Straßen. Da gehst du über eine Straße, dann bist du plötzlich von Dortmund nach Essen oder so. Und das war halt, sagen wir mal, ab Tag 3 habe ich das verstanden. Musste aber noch 4 Tage laufen. Und dann war es echt so, ich bin einfach nur noch über irgendwelche Ausfallstraßen gelaufen und durch irgendwelche Wohngebiete mit so dreistöckigen Wohnhäusern, Wohnkasernen und so. Und es wurde irgendwann so hammerlangweilig. Ich habe dann extra, manchmal bin ich so kleine Umwege gegangen, so über Natur. Da bin ich mal durch so einen Landschaftspark irgendwie bei Recklinghausen gelaufen.
Ja, ist ein guter Ort hier.
Genau. Reckling. Und da war es zum Beispiel so, ich bin immer mit Google Maps gelaufen, die haben ja auch eine Funktion für Wanderwege, für Laufwege sozusagen, dass dann auch berücksichtigt wird, wenn du zu Fuß bist, weil dann müssen die ja sozusagen keine Einbahnstraßen berücksichtigen und so, weil zu Fuß kannst du ja überall lang. So,
ja.
Also es ist halt gedacht. Dann laufe ich so einen Weg und sehe so, ah ja, okay, da vorne in 20 Metern kommt dann, also ich muss jetzt einen kleinen Weg und dann kommt da irgendwann die große Straße wieder so, auf der ich dann irgendwie weiter muss. Und dann bin ich so diesen Weg gelaufen und das wurde dann so ein Waldweg. Dann habe ich gedacht, naja, cool und so. Und dann wurde der so immer enger und ich so, naja, hinten kommt ja die Straße. Und dann war der irgendwann so, so eng, dass ich so Fuß vor Fuß setzen musste, weil ich war ja in kurzen Hosen und links und rechts von mir waren so hüfthohe Brennnesseln. Und ich so, okay, dann halte ich jetzt kurz aus diesen Weg und dann ist ja vorne die große Straße. Ich wusste ja, dass irgendwann die große Straße kommt.
Hat dann Siri so zu dir gesagt, na, brennen die Brennnesseln schon?
Und ich laufe das so weiter und dann bin ich kurz stehen geblieben, weil ich irgendwie pinkeln wollte und war eh keiner. Und dann, aber sobald ich stehen geblieben bin, 100 Mücken im Gesicht. Ich so, boah, scheiße, okay, alles klar, ich muss weiter. Dann bin ich so weitergegangen, hab gedacht, ja, komm, ist gleich vorbei. Und dann sehe ich auf, Google Maps, okay, 20 Meter vor mir ist die Straße. Mhm. Aber plötzlich war der Weg vorbei, der da noch eingezeichnet war. Den gab's plötzlich, ich stand plötzlich einfach nur noch vor einem Brennnesselmeer. Ich hätte jetzt aber so eine halbe, dreiviertel Stunde zurücklaufen müssen. Und wenn du so, und das war irgendwie Tag 5 oder 6 oder so, ich war so im Arsch, da willst du einfach keinen Schritt mehr zu viel machen, so. Und ich wusste ja, dass da vorne irgendwo die Straße ist. Und ich hatte so kurz überlegt, soll ich jetzt meine lange, ich hatte eine lange Hose im Gepäck, hab ich gesagt, soll ich die schnell anziehen und durch die Brennnesseln rennen? Aber dann hätte ich wieder stehen bleiben müssen, dann hätten mich wieder die Mücken zerstochen und so. Und das war dann, ich konnte auch nicht nachdenken so richtig, weil ich ja nicht stehen bleiben konnte. Okay. Und bin dann da so auf und ab gelaufen. Und dann war so, neben diesem Brennnesselfeld war so eine kleine Lichtung. Dann bin ich da so hin. Hab dann da gesehen, dass da hinten irgendwo die Straße kommt und da auf dem Weg zur Straße war so eine Art, was war das, so Unterholz, das waren so verrottete Sträucher sozusagen, aus denen so teilweise so neue Sträucher wuchsen oder so Gräser oder so und das so 20, 25 Meter lang. Und ich habe halt so eine Hammerparanoia vor Zecken, vor Brennnesseln logischerweise, vor Mücken und diesen ganzen Spinnen, Zecken und Spinnen und so, da habe ich so einen Schiss vor. Und ich wusste aber, ich habe keine andere Möglichkeit, sonst muss ich zurücklaufen. Dann bin ich da durch dieses Feld gerannt und immer wieder so alle 5 Meter bin ich so mit dem Bein irgendwo so hängen geblieben oder so rein, weil es dann so tiefer war als gedacht oder irgendwelche Äste lagen und so gestolpert und über irgendwelche Dornen Äste, die dann da rumlagen, die man nicht gesehen hat, irgendwie so das Bein aufgekratzt und dann doch noch Brennnesseln und so. Und es war aber so, ich hab dann im Nachhinein fand ich so lustig, weil ich bin da wirklich so durchgehetzt, weil ich einfach nur da raus wollte und hab immer, fuck, fuck, und so im Wald angeschrien.
Und,
fuck, hab ich immer geschrien, weil ich einfach so sauer war.
Ich stell mir gerade vor, wie einfach so ein random Jäger da einfach gerade so rumläuft und einfach da rüber guckt und einfach dich dann so sieht.
Nils sieht gerade so anders mit seinem Stab, um dich irgendwo so drüber zu schießen.
So ein Trottelwanderer in so einer kurzen Hose, in dem der da so mit so einem Rucksack so durchläuft, aber auch noch so langsam rennt, weil er halt nicht mehr schnell laufen
Vielleicht
kann.
Vielleicht dachte er, das sah bestimmt so aus, ob du irgendwie aufs Klo musst, ganz dringend.
Oder so The Floor is Lava-mäßig sah das wahrscheinlich aus. Und dann, das war so lustig, weil dann, ich fand es im Nachhinein so witzig, weil dann kam irgendwann so eine kleine Böschung und dahinter war eben diese große Straße, also so der Fußgängerweg neben dieser Hauptstraße. Und dann bin ich da angekommen, dann waren da noch so Brennnesseln vor mir, ja, ist mir jetzt auch scheiße, ich renne da jetzt durch und so. Und dann bin ich da so durchgerannt und musste dieses Gebüsch richtig so zur Seite schieben und bin dann da so rausgesprungen. Dann stand dann auf diesem Bürgersteig, in dem Moment kamen natürlich 4, 5 Autos vorbei. Und ich habe mir gedacht, wie das für die ausgesehen haben muss, dass aus so einem random Gebüsch am Straßenrand vielleicht so ein Trottel in so kurzen Hosen rausgesprungen kommt.
Und wie so ein Flüchtiger.
Und so, als wenn er so geboren würde. Und ich habe mir da sofort so die Beine gerieben und so. Das muss so super dämlich ausgesehen.
Man hat dich schon so vom Weiten gehört, das stelle mir auch lustig vor, wie das so halt.
Boah, das wäre halt so eine gute Szene für einen Film, für einen Comedy-Film oder so, wie dann einfach ich stelle mir da so einen Jogger vor, der einfach genau da einfach dann so das mitkriegt und einfach überhaupt nicht versteht, was gerade passiert. Hä? Nils? Buckelberg? Kennst du das The Geisterbahn? Ich bin großer Fan.
Das war echt so, das war so bescheuert, ey. Und so, naja, das war aber tatsächlich eines der bescheuertsten Erlebnisse. Ansonsten war es echt sehr oft sehr langweilig und sehr uninteressant.
Nachher haben sich ja ein paar Leute mit dir getroffen? Also so ein paar?
Ich wollte ein paar Leute treffen, das hat dann irgendwie immer nie hingehauen.
Ah, okay.
Was hast du dann immer abends dann gemacht? Bist du einfach hast du in Hotels gepennt? Oder
genau, ich habe in Hotels, habe ich mir vorher schon ein paar ausgesucht und die haben irgendwie gebucht. Und dann habe ich mir da abends irgendwie noch irgendwas zu essen gesucht, manchmal auch im Hotel direkt. Und habe dann einfach nur noch Füße hoch und irgendwie...
Aber so richtige Hotels oder hast du dann so Bed and Breakfast absteigen, wie sich so, weil wandern will man ja.
Ja, aber ich habe mir dann so richtige Hotels genommen.
Okay.
Da hatte ich keinen Bock drauf.
War das sehr nervig für dich? Also auf Straße wandern ist ja generell immer doof, aber ich stelle es mir sehr nervig vor, wenn das halt so sehr Stadtgebiet ist und so, mit so Kreuzungen und so, dass man dann immer so viel warten muss.
Das war ja manchmal sogar ganz schön, wenn man mal warten musste, weil das Problem ist, dass ich habe mich dann auch zu sehr gepusht irgendwie. Mhm. So, ich wollte es dann immer auch schaffen und wollte dann nur noch im Hotel ankommen. Ich weiß noch, am vorletzten Tag habe ich mich wirklich dazu gezwungen, habe gesagt, mach einfach jede Stunde eine halbe Stunde Pause, weil ist ja eh scheißegal. Ich habe ja keinen Zeitplan, den ich mir einhalten muss. Und ich muss ja nicht dann und dann da und da sein, sondern nur irgendwann eben ankommen. Und deswegen habe ich mich richtig gezwungen, jede Stunde eine halbe Stunde Pause zu machen und dann ging der Tag auch viel besser. Es hat wunderbar funktioniert. Und aber am letzten Tag, da kam dann ein Freund von mir, der ist so Redaktionsleiter und die wollten halt, haben wir überlegt, eine Story darüber zu machen und so. Und deswegen wollte er mitlaufen.
Ja.
Und dann ist er extra gekommen aus Hamburg und hat noch einen Fotografen mitgebracht.
Ach,
und dann,
die hatten Inline-Skates.
Nee, und dann saßen wir zusammen und dann sagte die Redaktionsleiter, ja, gestern habe ich eine Story fertig gemacht, aber ich weiß nicht, ob sie die abgespeichert hat und hat dann da mit der IT telefoniert und gesagt, ja, ich muss zurück nach Hamburg. Die Story ist irgendwie gelöscht und ich muss die jetzt nochmal komplett neu machen und so. Weil die irgendwie Redaktionsschluss haben. Und ich so, ja, na, kein Problem und so. Und er so, ja, aber der Fotograf, der geht auf jeden Fall mit und macht ein paar Bilder und so. Und ich so, okay. Und dann bin ich den letzten Tag mit diesem Fotografen, das war echt ein super netter Typ, so. Also der war total cool und so. aber der hatte natürlich, war quasi sein erster Tag wandern, also noch total fresh. Und dann ist man ja auch so, dann.
Den ganzen Tag war der dabei.
Ja, der war den ganzen Tag dabei. Oh. Ist den ganzen Tag auch mitgelaufen. Und dann ist es ja so, dann habe ich einmal Pause gemacht und hat gesagt, was, willst du wieder eine Pause machen? Und dann machst du keine mehr. Ne? Und dann habe ich mich am letzten Tag wieder zu so einem Gewaltmarsch gezwungen.
Fuck.
Und hast du keine Pause mehr gemacht, obwohl ich es mir einen Tag vorher angewöhnen wollte. Und das war dann waren wir irgendwie, sind wir nach Dortmund, sind von Bochum nach Dortmund. Und als wir dann in Dortmund waren, war ich echt nur noch im Arsch. Ich habe auch mit dem so die letzten zwei Stunden dann gar nicht mehr geredet, weil ich mich nur auf Fuß vor Fuß konzentriert habe. Und dann sind wir so nach Dortmund ewig reingelaufen und dann gucke ich irgendwie so auf Maps und sehe irgendwie so 3 Kilometer zum Hauptbahnhof so. Und ich war aber schon 17 Kilometer gelaufen an einem Tag. Und dann komme ich an der S-Bahn vorbei und dann sage ich irgendwann so, du, ey, sei mir nicht böse, aber ich setze mich jetzt in diese S-Bahn, fahre zum Hauptbahnhof und fahre nach Hause, weil ich habe einfach überhaupt gar keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin echt nur noch im Arsch. Ich möchte das hier gerne beenden.
War das denn die letzte Etappe? Aber auch hättest du eigentlich sonst noch mehr gehabt?
Nee, es war die letzte Etappe. Ich hätte noch 3 Kilometer.
Oh, aber dann kurz vor Schluss, ärgert dich das dann nicht?
Nee, weil ich war ja gar nicht kurz vor Schluss. Ich habe ja gesagt, ich will nach Dortmund laufen und ich bin nach Dortmund gelaufen.
Ja.
Ich bin
ja, aber ein bisschen selbstbetrogen hast du.
Nee, es geht ja nicht. Nils hat ja kein Ziel angepasst. Er ist ja einfach nur eine Strecke gelaufen.
Ja. Wollte ja nicht zum Dortmunder Hauptbahnhof, der ist ja auch nicht das Zentrum der Stadt oder irgendwie sowas. Das war einfach so eine Größe,
ja,
an der ich mich orientiert habe sozusagen.
Check schon.
Aber ich bin sehr weit nach Dortmund reingelaufen. Ich dachte, komm, das ist jetzt auch okay.
Reicht dann auch, ne?
Und jetzt wird hier auch nichts Besonderes, glaube ich, mehr kommen, außer vielleicht noch ein Zara
und ein
Forever 21 in der Fußgängerzone. Ja, das war auch so eine Sache, ne? Museen. Ich bin an so vielen geilen Museen vorbeigelaufen. Zeche Zollverein bei Essen oder hier in Bochum das Bergwerkmuseum und so. Alles so, wo du denkst, boah, das muss so geil da drin sein. Aber du machst dann halt keinen Schritt mehr zu viel. Also weder, dass du so ausscherst und dann überlegst du, und dann müsste ich da drin ja auch noch die ganze Zeit laufen. Und deswegen war es alles so blöd. Ich hätte einfach eine Fahrradtour machen sollen. Ey, da hätte ich überall gemütlich anhalten können, mir das angucken können, hätte alles auf dem Gepäckträger gehabt und so, aber es war eine der dümmsten Aktionen ever und ich würde auf keinen Fall sagen, dass man das nachmachen soll, weil es wirklich gar keinen Sinn macht.
Vor allem generell wandern, habe ich auch noch nie verstanden, Das ist überhaupt nichts für mich, nee, auch Langlauf oder sowas, ciao. Voll langsam durch die Gegend und dann so, nee, das gibt mir gar nichts. Fahrrad, ja. Fahrradtouren sind ganz geil, aber dann, ja, darfst du auch nicht unterschätzen, das kann auch dir den Arsch wund machen irgendwie nach 2 Tagen, wenn du dann nicht das gute, richtige Fahrrad oder sowas hast, dann bist du da auch gearscht.
Ja.
Generell einfach mit dem fucking Auto fahren, so vielleicht einfacher.
Schön SUV durch die Stadt.
Ja,
Brennnesseln. Das ist die Welt. Ja, dann sind noch, Wandern, können einem auch die Brennnesseln
nicht Wandern ja immer so interessant finde, ist so zu sehen, dass man, was man so schaffen kann, zu Fuß einfach, also ohne Hilfsmittel sozusagen, dass das möglich ist, dass man halt so und so weit läuft.
Ja. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Dass sich das auch so puzzelmäßig zusammensetzt, ne? Dass ja. man so, jetzt habe ich 2 Kilometer geschafft, aber insgesamt sind es schon 20 und dann sind es aber immer 40 und dann denke ich so, krass.
Genau, aber es macht halt wirklich mehr Sinn, auf einem Wanderweg zu wandern, weil der halt darauf ausgelegt ist, dass du alles im Vorbeigehen siehst oder die schönen Dinge im Vorbeigehen siehst sozusagen. Das ist ja die Idee eines Wanderwegs und ich bin halt wo gewandert, wo alles, wo man nichts Schönes sieht, sondern also zu allem Schönen hingehen muss. Ja. Deswegen war das echt, also so eine blöde Idee.
Ja, aber ich meine, trotzdem im Endeffekt finde ich schon beeindruckend auch cool irgendwie. Ich meine, weil das ist halt einfach mal so ein Projekt irgendwie. Ja. Du hast dann so ein Projekt gehabt und du kannst jetzt zum Beispiel, kommst du mit einer guten Story zurück daraus, du hast eine Erfahrung gemacht, du hast irgendwie, klar, ist in dem Moment vielleicht irgendwie auch scheiße gewesen ein paar Mal, aber ich finde sowas schon wichtig, dass man solche Sachen hat im Leben irgendwie, ne? Also ich war auch irgendwie mal auf Sylt und fand es eigentlich, als ich da war, echt kacke, so. Was überhaupt nicht mein Ding war, aber irgendwie diese ganze Reise dahin, also es ist wirklich nur ein Beispiel von vielen, dass du dann einfach so ein Projekt mal hast, du gesagt, irgendwie mal, ich möchte eigentlich mal wirklich mal spontan ans Meer fahren, das sagt man immer, macht man dann nie. Das ist jetzt für viel kleineres als eine Wanderung oder so, aber ich meine, vielleicht als kleines Beispiel auch. Es ist irgendwie, ist immer gut, irgendwas mal zu machen, seinen Horizont zu erweitern, irgendwie aus der Komfortzone raus. Ich mache das viel zu selten, aber wenn man es macht, ich finde auch, wollte ich noch sagen, du hast ja gesagt, irgendwie so, ja, das war super anstrengend und so, man pusht sich dann und so. Ich finde sowas auch wichtig, habe ich leider viel zu spät in meinem Leben angefangen zu checken, dass man mehr Vertrauen in seinen Körper haben sollte. Also ich habe zum Beispiel super viele so Ängste und so, bin ich losgeworden oder so Social Anxieties oder wie das auch heißt, wo ich immer wieder auch Nachrichten bei uns bekomme, dass es viele Leute irgendwie haben und sich immer freuen, wenn ich darüber spreche und so, weil das eigentlich was total Privates ist. Aber einfach, glaube ich, ein Thema ist, was in Deutschland krass unter den Teppich gekehrt wird, also gerade so Panikstörungen und sowas. Ich glaube, viel davon, also zum Psychologen gehen, super auf jeden Fall machen und so, aber ich glaube, viel kann man sich selber beibringen, indem man einfach anfängt, ein bisschen mehr Vertrauen in seinen eigenen Körper zu haben. Ja, ja, also sozusagen, dass wenn man irgendwie Ängste bekommt oder, und viele Leute, die sowas haben, bekommen tatsächlich diese unangenehmen Gefühle, gerade beim Sport machen oder so, also wenn sie sich überfordern oder eine zu heiße Badewanne oder so, dann ist immer alles so eine Emotion, was man nicht so greifen kann und dann, das macht einem Angst so. Ja. Und es ist immer ganz gut, Sachen zu machen und sich ein bisschen in die Limits zu pushen, weil man echt merkt, ey krass, der Körper fällt viel mehr aus, als du eigentlich denkst und man kann auch viel mehr ab, auch psychologisch, als man vielleicht denkt. Hm, man muss nur lernen, das mal zuzulassen und dann wie so eine Welle, das geht dann wie so eine Welle durch den ganzen Körper, so ein Angstgefühl und dann merkt man aber schnell, das geht auch wieder weg, so. Man stirbt davon nicht, man kriegt jetzt nicht irgendwie, also ich weiß ja nicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, dieses Thema hat jetzt nicht viel damit zu tun, aber ich musste daran gerade denken, so. Ja. Ich glaube, sowas kann schon helfen, einfach mal andere Sachen zu machen und so und es ist immer gut zu wissen, dass man eigentlich mehr drauf hat, als man eigentlich so allgemein denkt, glaube ich.
Das glaube ich auch, das ist auch ein Lernprozess, einfach zu checken, dass man auch einfach auch zu verstehen, wie man viel besser auf seinen Körper hören kann. So, das habe ich früher auch gar nicht gemacht. Mir war alles scheißegal.
Viel später jetzt erst.
Und jetzt so fängt das bei mir auch an, dass ich so anfange, so den zu deuten und so mehr darauf zu achten, was dann passiert. Und dann auch mal in so, es soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen, aber dann mal in so Empfindungen so reingehen. Ne? So ein Schmerz mal so, wenn der jetzt nicht so übermäßig ist, dass ich irgendwie krümmend am Boden liege oder so, wenn was zippt oder so, da mal so genau drauf zu achten, wo der so herkommt, wie der so funktioniert, ne? So, und wie der so, was der so, was so dessen Mechanismus ist, das finde ich irgendwie ganz, habe ich auch ganz spät erst gelernt.
Ja, also viele Leute haben ja auch gar nicht, es geht ja auch gar nicht, ich muss es auch ein bisschen relativieren, jetzt gar nicht nur um, was ich jetzt angesprochen habe, irgendwie sowas wie Panikstörung oder Ängste oder so generell, weil ich glaube, fast jeder Mensch hat heutzutage in unserer Gesellschaft Probleme damit, also der nennt es vielleicht nur anders, es geht einfach um Nervosität, Stress auch einfach so und ich kriege halt immer wieder auch mit von anderen Leuten, die eben nicht so veranlagt sind wie ich, da irgendwie drüber zu sprechen oder irgendwie, sagen wir mal, sensibel zu sein und da irgendwie ist ja eine Veranlagung, ob du sensibel bist oder nicht und ich glaube, sensiblere Leute haben halt irgendwie mehr damit zu kämpfen, weil sie es mehr nicht so einordnen können, andere Leute nicht und ich kriege aber voll oft von Leuten mit, die das eben so ein bisschen unter den Teppich kehren, dass sie wahnsinnige Probleme später damit kriegen, also dass sie so krass unruhig und gestresst und genervt sind und einfach sich nicht erklären können, warum. Weil sie einfach einen Job machen, den sie hassen zum Beispiel und dann aber halt gar nicht darauf hören, was eigentlich ihr Körper ihnen die ganze Zeit sagen will, so mit bestimmten Signalen. Und die werden oft krank halt auch, weißt du? Leute werden ja wirklich durch psychosomatische Sachen, keine Ahnung, also es ist voll der Medical-Podcast jetzt hier gerade.
Ja, alle Leute, die auch immer sagen, dass sie, dass man ja schlafen kann, wenn man tot ist, die sterben dann auch meistens. Also so, das gibt's ja ganz viele so Leute, die sich einfach so krass überarbeiten, wenn man nur so denkt, boah, natürlich ist das irgendwie auch ein Wesenszug bei vielen, aber dann denke ich mir so, boah, Mensch, haben wir halblang.
Man weiß halt nie, was Überarbeiten bedeutet. Zum Beispiel, ich arbeite gerade sehr, sehr viel, aber ich mag alles, was ich mache. Das ist ja das Ding. Also wir sind ja immer unterwegs mit dem Podcast jetzt eigentlich immer die Wochenenden, dann unter der Woche bei Rocket Beans und anderen Krams. Aber ich denke mir immer, da würde mein Körper zum Beispiel auch einfach sagen, wenn was nicht in Ordnung ist. So. Ja. Das habe ich einfach nicht, weil ich glaube, das, was ich halt mache, gerne mache. Und andere Leute haben halt wirklich so diese 70 Stunden, gerade in der Werbeindustrie oder so, ja, die sind halt alle fertig, ne? Weil die einfach so einen Druck haben ständig und sich selber pushen und irgendwie Selbstwertgefühl krass verbinden auch mit ihrem Job. So, das habe ich auch jahrelang gemacht. Da habe ich echt viel zu spät gelernt, dass man das auf keinen Fall jemals machen sollte.
Absolut.
Also sein Selbstwertgefühl mit irgendwie Tätigkeiten verbinden, die man so macht oder was man so macht. Mhm. Das ist einfach Quatsch. Ist auch wahnsinnig schwer loszuwerden. Habe ich bestimmt auch zum gewissen Grade immer noch. Sonst würde ich nicht irgendwie auf Bühnen gehen oder irgendwie so Sachen machen, die ich halt mache. Irgendwo rührt es ja her. Aber ja, es ist schon ein interessantes Phänomen. Und ich glaube, in Amerika ist es halt viel weiter verbreitet als normales Thema. Also guck dir irgendwie die Sachen von Aziz Ansari an oder von Donald Glover oder so oder die ganzen, weißt du, diese satirischen Comedians, die so Serien machen. Wie heißt das nochmal von Aziz? Das ist ja dieses
Master of None,
ja. Da wird sowas super oft behandelt, finde ich. Und das wird ist so ganz normal, dass Leute sagen, sie haben Anxiety oder haben das und das. Und in Deutschland ist es so immer noch so ein Ding, wenn du ein psychologisches Problem hast oder irgendwie psychologisch, nicht Problem, ist ja auch schon falsch formuliert, dann wird das so ganz schnell unter den Teppich gekehrt und das ist dann so ein Zeichen von Schwäche. So.
Ja, nee, ich finde es eh lustig, dass man ja immer sagt, dass der Geist wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist wie der Körper. Aber beim Körper ist es vollkommen normal, zum Arzt zu gehen. Beim Geist halt, es ist immer noch als super verrückt, wenn man das macht. Genau.
In Amerika ist es ja auch, kennen wir aus den Woody Allen-Filmen, dass es dann auch so darum, da ist ja dann manchmal sogar fast Statussymbol, dass es darum geht, zu welchem Psychiater du gehst und so. Geht, und ach, zu dem, okay.
Na, es ist halt wichtig, also ich meine, das ist auch noch so ein Thema. Wir wollen jetzt nicht wirklich zu lange in die Leute, jetzt wird dann auch ein bisschen langweilig das Thema, weil das natürlich sehr trocken wird, aber das wird jetzt jeder Zuhörer kennen, der das mal machen wollte. Es ist wahnsinnig schwierig in Deutschland wirklich einen Psychotherapeuten zu kriegen, beziehungsweise überhaupt einen zu finden, der einem sitzt, also gerade wenn man nicht privat versichert ist und so. Es ist glaube ich einfach, da muss sich auf jeden Fall was ändern, finde ich auf jeden Fall, und ich bin, ihr wisst ja, selten bei so Sachen irgendwie Feuer und Flamme. Ich bin ja jetzt nie irgendwie der große Vegetarier, Veganer, nie groß politisch interessiert oder weißt du so, ist vielleicht auch nicht das geilste Verhalten, aber ich bin da einfach, kann ich jetzt auch nicht faken, aber bei dem Thema habe ich echt so das Gefühl, da hätte ich mal Bock, mich einzusetzen, weil ich das wirklich finde, weil meine Schwester ist ja auch Psychologin, hat ja auch Psychologie studiert und so, und es ist wahnsinnig, da läuft so viel falsch in Deutschland so in dem Bereich.
Ja, absolut.
Aber ja, so ist es halt.
Aber es ist halt einfach das Wichtige, dass man sein Thema findet. Das ist doch, deswegen ist es ja auch ganz schlimm, wenn man in anderen Themen nicht so deep drin steckt.
Ja, aber Herm geht die ganze Zeit irgendwelche Fische retten und irgendwelche Tauben füttern.
Und ich laufe durchs Ruhrgebiet.
Du tust was fürs Image vom Ruhrgebiet, genau. Ey, vielleicht wirst du ja angesprochen, kriegst dann so bald das aufs Plakaten. Teil 2. Ja. Diesmal mit richtigen Schuhen.
Von Norden nach Süden.
Und dann irgendwie Forrest Gump und so. Und Leute laufen dir so hinterher. Ja, genau, dann bist du so, ein ganzer Tribe von Leuten.
So. Ja, so der Kerkeling-Effekt.
Waldi und Guido sehe ich auf jeden Fall schon dabei.
Ich finde, um das nochmal kurz zurückzukommen, ich finde das wirklich auch so eine Wanderung, wie du gerade meinst, ist ja auch so, weil man kann es eigentlich so schon einfach machen, ne? Weil man braucht ja nur sich und ein paar Schuhe und dann läuft man einfach los und dann macht man irgendwas, und ich finde, das ist gerade so in unserem Bereich, wo man so Geld verdient mit irgendwie sich Sachen ausdenken und so. Man denkt immer nur, man macht aber eigentlich nichts wirklich, man denkt sich immer nur, man verlässt sich halt auf, dass man gute Ideen hat, und da finde ich es irgendwie immer schön, das was zu schaffen, was man so einfach, was groß ist, aber was man irgendwie einfach so hinbekommt eigentlich. Wenn man sich einfach nur mal die Zeit dafür nimmt und das macht.
Genau das Gegenteil davon ist, sich was auszudenken. Also Laufen ist ja die stupideste Angelegenheit, die du machen. Du setzt ja wirklich einfach nur einen Fuß vor den anderen. Hoffst, dass es irgendwie hält. Naja, klar. Logisch, physische Erfahrungen. Also ich, interessanterweise, ich denke da auch manchmal drüber nach. Ich hatte, als ich studiert habe in München, so gegen Ende meiner Studienzeit da, also ich hätte noch weiter studieren müssen, aber als sich das dann so langsam dem Ende zugeneigt hat, hatte ich auch irrsinnige Probleme mit Panikattacken. Die waren echt Horror. Die waren so Horror, dass ich nicht schlafen konnte. Ich bin nachts durch die Straßen gelaufen und wusste nicht, wohin mit mir. Und bin dann irgendwie morgens, habe ich mich in die Straßenbahn gesetzt, weil ich da schlafen konnte. Das war echt absoluter Albtraum. Ich war dem total ausgeliefert. Ich war richtig hilflos. Ja. Und das hat dann echt mein Leben so krass beeinflusst, dass ich da konnte ich nicht normal führen, so. Und da habe ich mich irgendwie, da war auch mein bester Freund Roman, war viel für mich da und hat viel mit mir darüber geredet und hat auch, habe ich dann auch nachts angerufen, der hat sich wirklich alle Zeit der Welt genommen, mir zu sagen, dein Herz kann nicht explodieren, dein Herz kann jetzt nicht stehen bleiben, dein Herz wird weiterschlagen und so, weil ich nicht wusste, wohin mit mir, weil es einfach nur also schiere Panik war. Und das war echt so eine krasse Zeit, da denke ich so oft drüber nach und jetzt, wo ich heute irgendwie das wirklich seit Ewigkeit nicht mehr hatte, also es ist so alle 3-4 Jahre dann vielleicht noch einmal passiert oder so bei irgendwelchen komischen, man weiß ja auch nie, wo und wann das passiert.
Ja, man weiß es aber dann besser einzuordnen, wenn es passiert, dann weiß man das.
Ja, genau, also du kannst dann immer noch nichts dagegen tun sozusagen, wenn du in dem Moment steckst, aber du bist, stellst nicht mehr dein ganzes Leben in Frage und du hast es auch am nächsten Tag dann hinter dir so in etwa. Aber jetzt, wo ich jetzt auch so anfange, viel mehr Dinge bewusster zu machen und wie gesagt auch mehr auf meinen Körper zu hören und so, habe ich auch so das Gefühl, da so gar kein Ding mehr mitzuhaben. Also dass ich das echt so durch habe und das, ja, also das hat mich auf jeden Fall gelehrt, dass ich da irgendwie besser zu mir selbst sein muss und besser irgendwie auf mich aufpassen muss.
Ja, das ist ja klar. Also die sowas kommt ja von Unterbewusstsein. Also ich habe ja mit vielen Psychologen schon geredet, also nicht ich als wie heißt das hier, Patient, sondern einfach, weil ich ein paar Psychologen kenne und meine Schwester auch und so und da auch tatsächlich Bücher drüber gelesen habe, weil bei mir ist immer so, ich bin ein krass guter Autodidakt, wenn es etwas ist, was für mich selber große Relevanz hat. Ja. Also wenn ich irgendwie damals beim Musik produzieren oder so, wo ich das Ziel hatte, Musik zu produzieren, dann habe ich wirklich in vielleicht viel kürzerer Zeit als andere mir super viel angeeignet an Wissen, weil ich dann wirklich so richtig voll viel, ich glaube, das Einzige, wo ich dann meine Intelligenz irgendwie so halbwegs einsetzen kann. Wenn ich dann, das muss mich aber interessieren, deswegen bin ich immer schlecht in der Schule, weil es mich nicht interessiert hat. Und bei dem Thema hat es mich halt auch so krass interessiert, dass ich wirklich so einige Bücher gelesen habe und im Endeffekt kann man das so erklären, also du meintest ja vorhin Körper und Geist und so, im Endeffekt ist bei uns fast, also über 90%, was passiert, ist unterbewusst sozusagen, was halt gesteuert wird und sowas. Und wenn du halt unterbewusst, also es gibt ja diese, du bist dann in so einer Spirale, die heißt dann die Angst vor der Angst. Das heißt, es kommt dann immer wieder und deswegen, wie du gerade sagtest, verliert man so ein bisschen Kontrolle über Sachen, weil man dann Sachen vermeidet, weil man denkt, man hat Angst davor, Angst zu bekommen. So. Und das ist so eine krasse Spirale, in die man so reingerät. So. Und deswegen sagst du schon ganz richtig, ich glaube, man kommt da nur raus, wenn man wirklich dann halt sich damit, kann man sich natürlich beschäftigen damit, woher das kommt. Das ist ja ein Klassiker so, es dauert halt ewig und dann musst du halt wirklich dann mit Psychologen reden, das ist super unangenehm und du musst dich dann selber quasi, glaube ich, Sachen stellen, die du vielleicht verdrängt hast oder so. Oder bei meinem Fall war es so, und ich glaube, bei dem, was ich auch aushöre, das kann einfach nur so ein Ding mit Sensibilität zu tun haben, mit Stress, und dann weiß man es nicht einzuordnen. Und dann kann man das halt auch beheben, indem man einfach sozusagen, ja, das so langsam lernt zuzulassen und zu merken, okay, du wirst nicht explodieren und sowas. Und also die sich, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig rüberkommt, wie ich das gerade sage, aber so habe ich es auf jeden Fall gemacht. Einfach mich damit beschäftigt und und dann einfach so durchgedings. Und seitdem ich das halt selber alles erarbeitet habe, ohne irgendwie eine Therapie zu machen oder so, kann ich halt jetzt heutzutage viel besser damit umgehen, wenn ich irgendwie Emotionen habe, die ich jetzt nicht so geil einordnen kann, dann weiß ich halt genau, okay, das ist jetzt wieder nur so ein Quatsch, entspann dich, alles gut, so, weißt du? Ja. Und dann ist das auch eigentlich meistens gut so.
Ja, und du bist ja immer entspannt.
Ja, ich versuche es zu sein, ja. Ich traue meiner inneren Ruhe.
Ham ist aber auch gut bei so Sachen, wenn man, also das hatte ich auch schon privat oft, der kann gut Sachen einordnen. So, wir müssen ja jetzt nicht alles im Podcast ausbreiten, aber ich glaube, Ham ist auf jeden Fall ein guter Mann, wenn es darum geht, wenn man dann eben mal vielleicht jetzt nicht eine Panikattacke hat, aber vielleicht so ein bisschen die Welt schwarz oder komisch sieht, verzerrte Wahrnehmung hat, dann Ham kann das immer sehr gut einordnen. Also bei mir auf jeden Fall konntest du es immer gut einordnen.
Das freut mich, wenn ich da weiterhelfen konnte. Was ich aber sehr lustig fand jetzt bei deiner Wanderung, ist, dass du meintest, dass du wahnsinnig viele Casinos gesehen hast.
Ja, warum? Spielotheken. Ich habe kein Casino.
Ja, sorry. Spielotheken. Spielotheken.
Das ist so krass. Ey, wenn du durchs Ruhrgebiet läufst, weißt du danach, welche Spielothekenanbieter es alle gibt. Das ist wirklich so übel. Also, und es ist ja wirklich krass. Ich meine, da gehen ja Typen hin, die da irgendwie am Monatsanfang ihre komplette Kohle reinwerfen.
Das ist echt traurig, ne?
Aber es ist so unfassbar, wie viele es davon gibt und wie viele Ketten es gibt. Und ich meine, meistens heißen die ja irgendwie Spielo oder die Spielhalle am Gärtnerplatz oder so ein
Scheiß. Die haben auch immer so Sticker mit neue Bewirtschaftung.
Ja, und dann gibt's aber auch so, dann habe ich zum Beispiel so eine Kette gesehen, die hieß dann so Spielhalle Sterntaler. Und da habe ich echt gedacht, so, ihr Wichser, hat das so einen super romantic Namen, so, hey, hier ist alles super schön, wie im Märchen, komm rein und so.
Ich finde, am besten sind immer die gerade so in Berlin, in Wedding gibt's da so ein paar, die so von außen, so voll den luxuriösen Anschein machen. Ja, also, genau. Dass es wirklich von außen so aussieht, als wäre es ein Casino. Ja. Ja. Und dann geht so die Tür auf, wenn da siehst du einen so rein rauskommst, ist ja ein bisschen wie so ein Pornoschuppen oder so, oder hier ein Sexladen. Genau. Ist ja immer so zu, alles von außen. Und wenn du dann kurz reinguckst, siehst du einfach, alles von voll mit Automaten einfach. Ja. Das sind einfach so traurige Gestalten, die da sitzen und dann einfach wahrscheinlich ein Spielproblem haben.
Aber es gibt in Berlin nicht halb so viele Spielotheken, wie es im Ruhrgebiet gibt.
Und so Wettcafés auch immer, ne?
Nee, das gibt's da gar nicht.
Gibt's da nicht.
Also gibt's auch, aber echt wenig. Die gibt's ja in Berlin ohne Ende.
Ja.
Aber Spielotheken ist da echt, das sind echt die Bubble-Tea-Shops des Ruhrgebiets.
Ach, das ist wirklich Bubble-Tea.
So krass. Und immer noch, ich habe auch neue Eröffnete gesehen und so. Und dann gibt es natürlich diese ganzen 80er-Jahre-Ketten, so Spielkiste oder so hießen die. Hm. Das ist echt, also das habe ich gedacht, ist ja wirklich der absolute Wahnsinn.
Meint aber ihr, so also Micha, ich habe noch kurz eine Frage dazu. Also du hast jetzt auch viel, ich hatte jetzt mehr aber auch erwartet, also du hast ja viel jetzt auch über die negativen Seiten und so, das war alles anstrengend und pipapo und da und da und so und so. Aber ich hätte jetzt viel mehr erwartet, dass du vielleicht dann so von den Leuten was mitkriegst, so. Weil ich sage ja zum Beispiel immer, mein Eindruck ist ja immer, und ich glaube, weiß auch nicht, ob der einfach nur Klischee ist. Ja. Mein Eindruck ist immer, dass ich bin ja, habe ich schon öfter gesagt, die Rheinländer sind so ein bisschen die Frohnaturen und ich finde die immer, oder nicht Rheinländer, sondern Ruhrgebietmenschen halt auch so, dass die so ein bisschen so das Herz am rechten Fleck haben. Und wie war das denn?
Also das haben die, ich habe ja jetzt nicht mit so vielen Leuten so wirklich viel zu tun gehabt, aber ich meine, ich kenne ja auch viele und ich habe dann auch so zwei da getroffen. Ich habe tatsächlich auch einen Facebook-Freund getroffen, den ich noch nie in echt getroffen habe, habe ich jetzt auch auf der Reise gesehen. Und was ich an den Ruhrgebietsleuten im Gegensatz zu den Rheinländern, die Rheinländer sind ja wirklich, wie du sagst, frohe Naturen, das sind ja fröhliche Leute. Die Ruhrgebietler sind nicht unbedingt fröhlich immer oder sind nicht so... Die sind doch erstmal super skeptisch, bevor du ein Wort mit denen wechselst, sind die so ein bisschen so fremdelnd, so ähnlich wie so die Hanseaten oder so, dass sie denken so, oh, ein Fremder und so. Ja. Aber wenn du einen Satz mit denen gesprochen hast, dann machen die sofort alles auf, dann schenken die dir ihren Hof und dann, also da war so ein diesen Bekannten von mir, den ich getroffen habe, Olli von Facebook. Wir saßen in so einer, mein Bruder war auch noch dabei, der kam zufällig vorbei und dann saßen wir in so einem, in Oberhausen da am Zentro, saßen wir in so einer Kette, so ein jamaikanisches Restaurant oder so, haben da irgendwie Bier getrunken und da sind ja, am Zentro sind ja ganz viele von diesen Ketten, so hat so jeder ein Restaurant, mein Bruder hat gesagt, wie hat er es so schön genannt, eine Leistungsschau deutscher Systemgastronomie. und dann saßen wir da und haben wir getrunken und der hat mich in diesem Gespräch, wir saßen vielleicht zwei Stunden zusammen, hat er mich fünfmal gefragt, soll ich dich nicht eben rüberfahren? Ich weiß nicht mehr, wo ich an dem Abend pennen wollte, irgendwie, was da mein Ziel war, nach Bottrop oder so, komm, ich fahr dich eben rüber mit dem Auto, ich bin ja mit dem Auto hier. Ich so, nee, ist okay, das sind ja nur noch 2 Kilometer, ich muss das eh laufen und so. Ja. Und das hat der nicht, das hat dem keine Ruhe gelassen, dass der mir nichts Gutes tun konnte, sozusagen. Also, ne, und das ist so, das kenne ich so total vom Ruhrpott, dass die so super hilfsbereit sind und dass die einen sofort mögen. Ein
bisschen creepy ist es auch, oder?
Finde ich gar, ja,
komm, ich fahr dich. Komm, ich fahr dich auf jeden Fall, ich würde dir auf jeden Fall im Auto sein.
Liest du gerne? Hier, guck doch mal im Handschuh vor.
Nee, ach, das ist meine Hockeymaske, die habe ich zum Hockeyspielen.
Gibt's doch bei Kleine Haie, wo der das Handschuhfach aufmacht und sind so schwulen Pornos drin, wenn, als er per Anhalter fährt. Und dann sagt der Fahrer zu dem, wie alt bist du denn? Und Kai Wiesinger so 14. Oh, dafür bist du aber gut gebaut. Das ist was ich im Ruhrgebiet auch, selbst wenn ich da irgendwie mit Leuten in Läden gesprochen habe, in Rezeptionisten oder was auch immer, irrsinnig hilfsbereit. Also das ist wirklich eine Gegend, wo die Leute tierisch aufeinander achten und sich irgendwie helfen, wo sie nur können. So, das ist echt super.
Hat dich dein schwerer Rucksack dazu gebracht, dass du keine Platten gekauft hast?
Ja.
So schwer war der.
Der war so schwer. Ich war nicht mal in einem Plattenladen. Ich habe nicht mal einen Umweg in irgendeinen Plattenladen gemacht und habe keine einzige Platte im Ruhrgebiet. Schon allein deswegen will ich ja nochmal wiederkommen, weil ich ja auch auf Facebook Adressen mehrer Ruhrgebietsplattenläden
machen wir schön mit so einem Bierbike, da können wir alle zusammenfahren. Ja. Machen wir die längste Podcast-Folge.
Ich glaube, ich bin ja so ein bisschen neidisch drauf, dass du ja diesen Plattensammelwahn hast, den ich ja auch mal hatte vor 100 Jahren und deswegen genau nachvollziehen kann, aber halt so voll neidisch drauf bin, dass ich das gar nicht mehr fühle. Und deswegen, also ich kann es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr nachvollziehen. Ich denke mir so, hey, was will der eigentlich mit seinen Platten immer die ganze Zeit, in seinen Plattengeschichten? Ich denke mir, das langweilt mich halt voll, weil ich einfach das gar nicht mehr, vor 15 Jahren hätte ich das so, werde ich halt voll mit, ah ja, auf jeden Fall. Und ich bin dann auch immer dahin zu die 7-Inch kriegen, die irgendwie es da irgendwo gibt. Jetzt habe ich gerade eine Idee. Eigentlich müsste ich dir mal meine Plattensammlung zeigen, dass du da mal was abkaufst, weil ich will die eigentlich. Das Ding ist ja, Platten ist auch das Problem. Du hast die dann immer. Und du wirst sie nie los, weil du dann, ich wollte schon jetzt, glaube ich, in meinem Leben fünfmal, glaube ich, ungefähr 4-5 Mal wollte ich Platten verkaufen. Ja. Weil ich wirklich merkte, bei jedem Umzug ist es nervig, die nehmen voll viel Platz hin. Ich habe jetzt auch nicht so viele wie du, und weiß Gott, nicht so viel. Ich habe, glaube ich, so 600-700 oder sowas.
Ja. Boah.
Nee, weniger. Nein, ich, okay, da ist wieder das Ding mit meiner Einschätzung. Warte, ich kann nicht schätzen. Weil lass mich, nee, es sind vielleicht 200 bis 300.
Also bei mir so. Zu Hause sind so, damit du so eine Größe ja. hast, sind glaube ich ungefähr 1200 mittlerweile.
Okay, oh. Nee, dann habe ich 200 bis 300 ungefähr. Ja. Ja. So, also nur zum Auflegen. Aber genau, und dann das vier, fünf Mal wollte ich es verkaufen und dann passiert ja immer das Gleiche. Du sagst dann so, okay, so, alles gut. Aber das ist ja auch, du sitzt ja wirklich auf Geld. Also ich meine, ich würde das halt nicht verschenken, sondern weil ich da einfach wirklich Geld viel ausgegeben habe für ja. und auch da so ein Wert für mich dran steckt sozusagen. Deswegen würde ich das nicht unbedingt verschenken wollen. So, und dann bist du halt immer da und denkst so, und gehst du diese Ordnung durch, was wirklich bei jeder Platte so, ah, nee, die geht natürlich nicht. Nee, die kann ich ja nicht verkaufen. Ach so, die? Naja, die könnte ich schon noch gebrauchen. Und dann so, ach, die? Ja, die geht auf jeden Fall. Und dann hast du irgendwann so einen kleinen Haufen mit so fünf Platten ausgesucht. Und das sind wirklich die grottigsten Platten ever. Und dann denkst du so, ja, dafür lohnt es sich jetzt auch keine Bilder für eBay zu machen. Scheiß drauf, machst du wieder ein Regal. Das ist immer so.
Ich frage mich, ob jetzt so die Kids, die jetzt auch Platten sammeln und so, ob die irgendwann, ob sich dann dieser Zyklus wiederholt, dass irgendwann so kommt, so, ja, eigentlich sind so CDs ja viel praktischer als Platten. Ich
hab schon gefragt, ob CDs wieder.
Weil die sind ja dann viel kleiner und hat man ja viel mehr Platz, eigentlich ganz cool so.
Oh, wisst ihr noch, wie geil das ist so für mich, der Inbegriff oder beziehungsweise das Sinnbild der 90er sind diese CD-Regal, also diese wie man sich so neben die Ständer, wo so 100 reinpassen, die man so neben den Fernseher gestellt hat.
Meistens aussahen wie so ein Hochhaus.
Ja, genau, so ein New Yorker Hochhaus mit so einer schwarzen Spitze, Dreieck oben. Ah, das ist so 90er, ey. So richtig schlimm. Und am besten noch in lila.
Genau.
Lila war immer so die Farbe, Magenta oder lila.
Ja, oder so ein leuchtgelbes, durchsichtiges Plastik.
Ja, genau.
Apropos 90er, wir müssen uns jetzt in die Wellen Hannovers schlagen. Wir haben heute noch einen Auftritt in Hannover.
Ah. Wie viele Platten hast du denn?
Heute haben wir eine sehr tiefgründige Folge. Heute haben wir sehr viele ernste Sachen besprochen. Ja. Ich frage mich dann immer,
wie das nebeneinander sind so viel. Ist nicht viel.
Lass uns ein Kombi da.
Ein halber Regalmeter. Das sind ja schon.
Redet ihr gerade über meine Penislänge?
60, 70 Platten.
Achso.
Halber Regalmeter hast du?
Wie lang ist dein Schwanz in Platten? Das wäre eine gute, das wäre so eine geile Spielidee. Aber vielleicht nicht mit Penissen, vielleicht mit was anderem.
Also ich, Länge eines, in Platten. Eines der ersten Male, die ich Sex hatte, hatte ich tatsächlich zu einer meiner Lieblingsplatten damals.
Oh Gott.
Und das hatte zwei Nachteile. Erstens, dass man irgendwann umdrehen musste, weil die Nadel dann so, wenn die Platte ausgelaufen ist.
Als ob du so lange gebumst hast beim ersten Mal.
Wenn die Platte ausgelaufen ist, dann dahin so, ja, weil so rumgemacht halt. Dann ist die Platte da hinten so drauf und ist dann so laut geworden, weil die Nadel dann aufs Papier sozusagen gerutscht ist. Das war der eine Nachteil. Und der andere Nachteil war, dass meine Lieblingsplatte halt so eine Punkplatte war und ich deswegen beim Sex die ganze Zeit so versucht habe, im Rhythmus der Musik zu bleiben, was nicht so schlau war.
Okay, alles klar, danke dafür.
Ich habe noch eine wichtige News. Wir haben bei iTunes die Marke der 1000 Bewertungen geknackt.
Ah ja,
also 1000 Dank dafür.
Ich habe da neulich wieder durchgescrollt.
Es ist immer sehr schön, das zu lesen.
Das sind echt schöne Bewertungen und das sage ich jetzt gar nicht so Clickbait-mäßig. Ich finde es fast schade, dass die so ein bisschen untergehen, weil das ja nur auf diesen, manche sind sogar richtig lange.
Ja.
Und manchmal tue ich jetzt auch so ein bisschen Screenshots und dann auf Instagram oder so posten, da komme ich mir auch mal vor wie so ein anbietender Clickbait-Sex-Podcast-Mensch. So, ey, guck mal, wir sind voll erfolgreich, guck mal da.
Nur so kommen wir nach vorne in die Charts, weil ja, iTunes genau. Das alles, die werten das mit rein und nur wenn wir genug neue Bewertungen haben, werden wir nach oben gestuft.
Ja. Und ganz wichtig ist auch bei diesen, da muss immer so, also wenn man, gibt ja ganz viele Podcasts, die so jetzt eine Show machen oder so. Ja. Und das ist ganz wichtig, immer auf allen Kanälen auch zu kommunizieren, dass es ausverkauft ist. Also wirklich so, auf allen.
Hannover ist halt auch ausverkauft,
Header,
ne?
Im Facebook-Header muss auf jeden Fall auch ein großes Ausverkauf drehen, wo ich immer denke, okay, cool, alles klar.
Ach, ich wollte noch die Bewertung des Monats, wie wir auch immer das nennen.
Des Monats jetzt schon.
Sind 5 von 5 Sternen von Schicksche, der oder die schreibt, ich liebe Herm. Aber steht noch, war nur die Überschrift. Drunter steht noch, ihr seid die Besten, Ausrufezeichen.
Okay. Ja,
mit
geil.
Diesen, jetzt gehen wir auf den Spielplatz oder was jetzt? Machen wir hier ein bisschen Hannover unsicher?
Ich habe wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde lang darüber Gedanken gemacht, ob man jetzt zu ehrlich war in diesem Gespräch, weil ich glaube, dass ich beschäftige mich dann schon. Ich meine, man ist da, ich glaube, wir hatten schon ein paar Mal so Folgen, wo wir ernsthafte Sachen besprochen haben und nicht immer so klamaukig, was ich auch cool finde, so. Aber es wird dann auch meistens gesagt, dass die Leute das auch cool finden und so. Aber ich denke da manchmal so, also man kennt ja so die Taktiken von so Leuten, die irgendwie berühmt sind oder irgendwas machen in der Öffentlichkeit und so. Also wird immer wieder gesagt, so ja, du brauchst so eine Schublade, du musst so, darfst nicht zu viel an dich ranlassen, so, musst ein bisschen glatt bleiben und so. Ich denke immer so, ich kann das gar nicht. Dann erzähle ich immer viel zu viel über mein Privat.
Wer sagt dir denn sowas?
Weiß ich auch nicht, kriege ich so mit von so coolen Manager.
Also wenn du sowas sagst, von dem solltest du ganz
schnell Abstand
nehmen.
Michael Ammer.
Genau, Michael Ammer mit so einer, Magnumflasche Wodka.
Disco, ja, genau.
Ey Mann, Donny, Mann. Ey, er ist echt ein lustiger Typ, gute Kombi und so, aber du musst mal echt aufhören,
sein.
Über deine Schwächen zu reden.
Donny, du musst echt glatt sein.
Du musst glatt sein, auf deine Schwächen zu reden. Hier.
Komm, sauf
rein. Und im Hintergrund, hey Leute, was ist denn hier los? Ja, so. Habt ihr recht. Was weiß ich, aber wenigstens mache ich mir über sowas Gedanken. Ich finde
das ist doch schön.
Ich finde es viel uncooler, wenn man dann, ich sehe das ja so oft bei Leuten, auch gerade bei Instagram oder sowas, die ganze Zeit immer so ein Leben vor, so eine Sicherheit vorgaukeln, aber die eigentlich die, sich die ganze Zeit über solche Gedanken machen, aber halt nicht damit irgendwie was, immer nur in der Öffentlichkeit einen auf cool machen, ne?
Ja. Ich war mal vor vielen Jahren auf einer Michael-Ammer-Party, habe mich auf den Tresen gestellt und meine Hose aufgemacht.
Ich weiß, hast du schon mal
aber erzählt. Da hattest du doch Torwarthandschuhe an.
Oben im VIP-Bereich. Ja. Oben im VIP-Bereich. Das ist eine sehr gute Story.
Das machen wir heute auch.
Ammer-Partys.
Jetzt wird Hannover umgekrempelt. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet.
Wird Hannover umgekrempelt?
Nein, ich glaube, jetzt wird losgehen heute.
Aber wenn man Hannover umkrempelt, sieht es immer noch genauso aus.
Ich musste übrigens sehr lachen. Ich hab so eine kleine Band, die ich sehr mag aus den USA, ist in Deutschland auf Tour.
Furious Slaughterhouse, oder was?
Nee. Die
sind Nickelback. Die aus Hannover? Was? Furious Slaughterhouse?
Ja.
Ah. Was ist noch aus Hannover? Welche Band?
Die Scorpions natürlich.
Oh Gott.
Und die heißen Angel Dust, wo das Dust ist ein Dollarzeichen. Die sind sehr cool und die spielen in Krefeld im Magna Pop eine Matinee-Nachmittagsshow.
Yeah.
Und da habe ich uns schon gesehen, wie wir da hingehen.
Ja, vielleicht muss ich natürlich das an dieser Stelle nochmal Shoutouts gehen raus an Returner.
Oh, Returner,
ja,
beste Band.
Der hat kommentiert, hast du gesehen.
Ja, beide.
Der andere tut auch.
Ich habe ja auch geantwortet. Voll gut.
Willst du das noch klarstellen, nochmal öffentlich?
Ja, ich wollte es nochmal klarstellen. Das war ja, ich war an dem Abend offensichtlich nicht mit dem Cousin des Sängers von Returner
das
zusammen.
Das ist so witzig.
Und er ist auch nicht 16.
Und er ist auch nicht 16. Er ist wohl älter und er war. Hat er denn jetzt irgendwas mit Returner zu tun? Das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr, aber wahrscheinlich ist er nicht der Sänger oder so. Aber Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an die Returner-Crew. Ja. Leute, hört Returner.
Ja.
Beste Doom, Death, Thrash-Metal-Band.
Nicht nur streamen, so richtig Hardcore, die Downloads so kaufen Hardcore und so den Merch kaufen und so.
Eine Hardcore-Band, wahnsinnig gutes Merch.
Ja.
Wahnsinnig gute Band und Grüße auch nochmal an Lukas. Das, ich glaube, so hieß der, mit dem ich den ganzen Abend
vielleicht können die nächstes Mal Vorband von uns machen in Krefeld.
Unbedingt. Wenn wir nochmal in Krefeld spielen, dann
will
ich Returner wieder hören.
Viertelstunde Returner in der Pause. Machen wir alle Windmühle. So, na dann, gute Nacht.
Ja,
ich schlafe jetzt.
Ihr werdet es ja dann hören irgendwann. Bald kommt ja dann die Hannover-Folge raus.
Wie es war.
Wird bestimmt geil sein.
Ich freue mich schon.
Ich auch.
Ausverkauft heute, haben wir noch gar nicht im Header stehen.
Single in Hannover, ich meine, geht ab, hey. Heute ist alles möglich.
Weil klar. Alles möglich. Doch nicht, ich erinnere mich noch an die RTL2-Serie, die so hieß.
Hey, Pfingstwochenende, Single, Hannover, ich habe ein sehr kleines Hotelzimmer. What's up?
Ich bin froh, dass du jetzt Hotelzimmer gesagt hast.
Ja, Selbstbewusstsein.
Sehr kleines Penis wäre auch irgendwie Glied, okay. Aber habe ich doch gar nicht. So witzig, dass ich ja irgendwann mal habe ich doch dieses Ding mit schöner Schwanz gemacht oder sowas. Ja. Ne? Und es ist halt wirklich, es hat sich so ein bisschen verselbstständigt auf Twitter. Das nervt mich auch manchmal ein bisschen, weil wirklich oft Leute einfach sagen, ja, aber dafür hast du einen schönen Schwanz, Donny. Ich denke mir so, hä, ich habe das nie in die Welt gesetzt.
Ja.
Aber...
Ja, jetzt wird das auf jeden Fall aufhören danach.
Ich hab mal,
ja, stimmt, ich Idiot.
Ich habe mal einen Nachmittag lang eine Battle-Rap-Karriere angestrebt und zwei Songs gemacht unter meinem Namen BBB, Battle-Rap-Büro Bokelberg.
Ich erinnere
mich. Einer der Songs war Der schönste Schwanz Deutschlands. So hieß der. Ist, glaube ich, sogar noch auf Soundcloud, wenn man das mal nachhören möchte. Viel Spaß damit.
Das mache ich jetzt.
Cool. Leute, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Wir und die Schüsse sind da.
Wir legen uns jetzt nochmal hin.
Yeah.
Nachti.
Ciao.
Peace.
Ja, ciao. Mach auf,
ich weiß nicht, wo ich drücken muss, aber.
Mach die Aufnahme aus jetzt hier. Schau gut.
Gästeliste Geisterbahn.